geht's dir?
Müde wie immer.
Müde wie immer, war klar. Wir haben einen neuen Gast, er ist in Sigis Bar gestolpert. Vega ist bei uns.
So sieht's aus.
Was geht, alles gut?
Sehr gut, wie geht's euch?
Soweit gut. Ich war sehr verblüfft, dass wir den ersten Gast hier haben, der einfach in die Bar seine eigenen Getränke mitbringt. Das finde ich sehr gut.
Ja, oder?
Ja.
Nee, ich habe ja, meine Mutter hat immer gesagt, ich darf ja nicht mit leeren Händen irgendwo auftauchen.
Das ist sehr löblich auf jeden
Fall. Da habe ich mir gedacht. Ja, tatsächlich, ganz kurze Story direkt zum Anfang. Sehen die Leute jetzt natürlich nicht, aber ihr. Das ist der Prototyp von meinem eigenen Bier.
Mhm.
Was ich am Wochenende mit meinem Bierbraumeister-Freund entwickelt habe.
Geil.
Und das ist der Prototyp, da muss noch ein bisschen feinjustiert werden, aber hoffentlich haben wir bald dann unsere eigene Biermarke.
Also gibt es quasi noch keinen Namen?
Es gibt noch keinen Namen, nee.
Das kommt wahrscheinlich zum Schluss dann, ne?
Das kommt ganz zum Schluss. Erstmal wollen wir das richtige Bier finden und dann machen wir uns um den Rest Gedanken.
Also ich bin ja kein Biertrinker, aber ich habe es gerade getrunken oder probiert. Das schmeckt gut.
Ich finde auch gut. Ich finde es auch gut. Ich bin auch, wie gesagt, warum auch immer, gar kein Biertrinker.
Ja.
Das ist irgendwie nie an mich rangegangen.
Ja.
Also auch so, bei mir ist halt meistens, oder bei uns war eigentlich Alkohol immer Mittel zum Zweck. Und dann,
das stimmt. Ich habe sowieso spät angefangen.
Trinkst halt was scheppert.
Ja, es gibt so zwei Dinge, also es gibt halt so Genusstrinker, ne, denen es halt auch schmeckt. Zu denen gehöre ich tatsächlich. Ich mag aber trotzdem auch natürlich, wenn's knallt.
Ja.
Und es gibt halt eher Leute, die trinken halt nur, damit es knallt. Ja. Beides legitim.
Ja, das war früher halt so. Ne? Also, ich muss mal überlegen, aber ich dachte ja irgendwann mal, ich werde Fußballer. Das habe ich lange gar nicht.
Jeder, oder? Ja. Jeder hier.
Ich nicht.
Doch, ich habe diese typische Geschichte, ich werde Fußballer und dann habe ich mir mit 17 die Kniescheibe gebrochen im Training und dann...
Ja. Das ist so ähnlich war es bei mir mit, da wart ihr ja live dabei, beim Tischtennis, wo ich den Muskelfaserriss hatte.
Da warst du noch vorher auf dem Weg zum Profi-Tischtennis-Spieler.
Genau, quasi. Ich war gerade kurz davor, den Step in die professionelle Tischtenniswelt zu machen. Und dann habe ich mich da verletzt.
Ja, das war auf jeden Fall auch, das war sehr...
Sehr unglücklich.
Emotional.
Sehr emotional, auf jeden Fall. Wirklich sehr emotional.
Immer so.
Ihr wart live dabei, quasi wie so eine kleine Karriere vor die Hunde gegangen ist.
Ja,
ich habe es gefühlt, wirklich. Ja. Das meine ich wirklich ernst, also... Weil es genau das Ding war. Früher war das bei mir immer so, wenn ich dann einen Tee hatte, dann kam das immer wieder so für mich. Nicht mal, dass ich da immer drüber gesprochen habe, aber es war so, ja, mein Knie.
Na, ja, wenn das nicht gewesen wäre, wäre alles anders geworden.
Ja. Ich wusste, dass ich nie Profi werde, aber ich hätte halt gerne gewusst, wo es hingeht. Ne? So, wie weit man es schaffen könnte. Und jetzt bin ich immer noch Bockenheimer. Seit 25 Jahren.
Ja. Bist du immer noch im Verein?
Ich bin immer noch im Verein.
Immer noch Mitglied.
Ganz im Ernst, ich spiele eigentlich jedes Jahr das Altherren-Turnier in Bockenheim. Ich unterschieße mein Türchen, so. Tobi Doppelpack war früher mein Schwester.
Nee, nicht Bomber-Tobi, wie Sigi immer sagt.
Nee, das sagt nur der Sigi. Nee, aber. Nee, das ist. Deshalb habe ich recht spät nochmal, um auf das Alkohol zurückzukommen, recht spät angefangen, was zu trinken. Ich habe wirklich, wenn wir angestoßen haben, so auf Geburtstag, also ich habe aber auch immer der mit dem Orangensaftglas, habe das richtig hart durchgezogen. Irgendwann kam dann diese Zeit und das Problem war, dann hatte ich, glaube ich, irgendwie das Gefühl, ich muss was nachholen.
Ja.
Und das war dann halt.
Hast du gedacht, Knie kaputt, scheißegal, komm, jetzt schütte ich mir, jetzt schütte ich es rein. Jetzt schütte ich es rein. Verstehe ich.
Und A-Klasse dann halt, Karriere in der A-Klasse verbracht.
Bei mir war dann relativ schnell klar, dass es entweder Rap oder nix wird und dann da war ja Saufen quasi erlaubt. Bei dem Karrierezweig war, okay, das geht auch mit Suff. Und dann habe ich mir gedacht, passt ja doppelt.
Ja. Perfekt. Du hast auf jeden Fall die richtige Wahl getroffen.
Darf ich dich mal was fragen?
Ja, klar.
Hast du einen Kontrakatischer dann?
Habe ich tatsächlich gerade an, ja.
Gut. Okay.
Gefällt dir?
Finde ich gut.
Ja, finde ich gut.
Find ich gut.
Ja, ich habe leider noch kein Vega-Shirt bekommen.
Wenn man hier so. Shop, das geht ganz einfach.
Ja, klar, mal welche. Ich wollte unbedingt das Dings. Gibt es die noch zu kaufen, tatsächlich, die Dope in 40s Shirts? Oder war das tatsächlich nur in Verbindung mit der Box?
Die gab es tatsächlich nur in der Box.
Echt?
Ja. Exklusiv nur in der Box. Ja.
Aber das gibt's noch. Sprich, die Box mit dem Shirt?
Die Box gibt's noch, ja. Gibt's irgendwo noch.
Dann
ja.
Muss ich das so machen.
Ich kenne Leute, vielleicht.
Ja.
Vielleicht kann ich was organisieren.
Okay. Ja. Aber ganz kurz nochmal zum Tischtennis.
Jetzt frage ich mich, hast du dir das Contra K T-Shirt gekauft?
Ich habe mir das tatsächlich gekauft. Mhm. Und zwar vor das Verjahr gerade. Ich habe mir das gekauft auf dem Konzert. Ja. Ja, ich habe es auf dem Konzert geholt. Tatsächlich. Ja. Ich habe öfters mal so ein paar Fanshirts auf dem Konzert geholt.
Was hast du noch für Shirts?
Boah, ich habe noch ein. Ich habe mir tatsächlich ein 187-Shirt gekauft. Aber ich muss zugeben, an der Stelle, die Qualität ist leider nicht das Wahre gewesen. Kann man offen und ehrlich sagen. Ja,
kann man kommunizieren, sagst du?
Kann man, finde ich, kann man sagen, ja. Ich war ein bisschen enttäuscht. Nach ein paar Mal Waschen war so ein bisschen Farbe weg und so. Das war nicht so geil. Und ich habe mir, glaube ich, ganz, ganz früher mal ein Azad-Shirt gekauft. Mhm. Ja, wobei ich dann später, habe ich sie 2-3 Mal umsonst bekommen, weil ich ja ein Praktikum bei 3P gemacht habe. Mhm.
Also und? Ich habe auch Azad-Shirts noch aus der Zeit quasi, ja.
Schade, dieses Grüne, das war eigentlich das Geilste. So ein NATO-Grün mit dem Logo vorne drauf.
Genau, genau. Ja. Da gab es ja ein blaues mit hinten gegen den Strom drauf. Dann gab es ein rotes mit hinten Leben drauf.
Mhm. Ich hatte mit dieser Schreibschrift, ne?
War ja, genau. Genau. Ja, sehr, sehr, sehr großer Azad-Fan. Ja. Also ich hatte die alle, die Shirts.
Aber tatsächlich bin ich sonst, glaube ich, kein so nennen wir das Fanshirt-Träger? Nein, Band-Shirt. Ja. Nee, bin ich eigentlich sonst nicht so.
Aber
ich
nur so Wrestling-Shirts.
Ja, genau.
Lex Luger.
Genau.
Und
ja, die habe ich alle.
Tatanka.
Tatanka.
Ja, okay. Ja, die habe ich alle.
Tatanka war irre.
Das ist auch
da war so nochmal Tatanka.
Geiles. Das war der Indianer.
Ja.
Der irgendwann, wenn er seinen Tanz gemacht hat, dann war er unverwundbar.
Echt?
Ja. Ich habe irgendwo im Keller noch ungefähr 300, damals noch WWF damals, Karten im Keller irgendwo.
Die sind vielleicht wertvoll.
Kann sein, ja. Aber da waren
war immer mein Lieblingswrestler. Also Lex Luger, Tatanka.
Soll ich euch verraten, wer mein Lieblingswrestler war? Habe ich in der Grundschule auch gemacht. Sein Power-Move.
Ich glaube, warte, lass mich mal raten.
Warte mal.
Ich könnte mir vorstellen, Shawn Michaels bei dir.
Okay, das lässt jetzt sehr viel Interpretationsspielraum, aber es war tatsächlich Jimmy the Superfly Snooker.
Kenn ich nicht mal.
Der ist immer so
kenn ich auch nicht.
Ich weiß nicht, ob es so ein Hawaiianer war oder so, aber der so sein Signature-Move, der war ist immer so komplett vom obersten Seil. Dann lag auf der anderen Seite der Gegner und der ist komplett durch den ganzen Ring immer so.
Erklär mir kurz, wie du das in der Schule gemacht hast dann?
Naja, vom Tisch auf meinem Klassenkameraden drauf.
Okay.
So wie sich das gehört.
Lex Luger war der mit dieser Platte im Arm, oder? War das?
Ja. Nee,
doch.
Lex Luger war der, immer den Spiegel mit in den Ring gebracht hat.
Genau. Ja, ja, stimmt.
Geile Sache.
Narcissist.
Ja, geil.
Ich habe einmal da.
Natürlich die Hart-Brüder, Brüder Hart oder natürlich auch die Bushwhackers.
Die waren obergeil. Oh, die fand ich richtig gut.
Aber Tag Team war mein Favorite damals Legion of Doom. Mit ihren Football-Oberteilen mit diesen Plastik-Dornen, die ungefähr 20 cm hoch waren. Die hatten immer so rot-schwarze Gesichtsfarbe.
Ja, aber du warst schon eher so mit den Underground-Artists, merke ich gerade.
Ich bin immer für den Außenseiter.
Ja,
also meistens zumindest.
Also Lex Luger ja auch der gewesen, der Einzige, der quasi geschafft hat, den Yokozuna zu Bodyslam.
Genau.
Ja, stimmt.
Der hat die 300 Kilos hochgehieft.
Stimmt.
Krass. Ich glaube, live nicht gesehen, aber so wie man es dann
hier live wäre, aber erst.
Nein, nicht sowieso.
Live im Fernsehen, meinst du?
Ich meine live im Fernsehen, aber es gab es ja damals nicht live im Fernsehen. Aber ich weiß nicht, wo es lief, auf Tele 5 oder sowas.
War das doch? Das gab
so WrestleMania
doch, wenn man das nachts geguckt hat, war es doch manchmal sogar.
Ich weiß nicht,
auf jeden Fall habe ich das auch gesehen.
Also ja, das war so das oder so legendäre, ich weiß nicht, das hatte ich noch auf Videokassette, Bret the Hitman Hart gegen British Bulldog, die waren ja verschwägert und so. Und früher war ich da voll drin.
Ja, ja, voll.
Sagen.
War auch krass.
Das war krass. Mein gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich weiß noch, ich durfte das zu Hause, also meine Mutter, die fand es eigentlich nicht so gut, dass ich das gucke. Und dann habe ich es immer bei meiner Oma geguckt, ja, weil ich bei der übernachtet
bei
habe.
Bei mir genau dasselbe. Also.
Das Schlimme war, also ich habe dann bei meiner Oma im Doppelbett geschlafen, meine Oma schon verschoben war, und dann habe ich die nachts immer zusammengetreten, nachdem ich das geguckt habe. Ja. Da habe ich dann mit ihr WrestleMania gemacht.
Ja, nee, aber bei mir selber, ich durfte es zu Hause auch nicht gucken. Immer bei meiner Oma. Er hat ja damals in Langen gewohnt. Oder auch Campingplatz auch und dann immer nachts das geguckt.
Geil.
Ja, war sehr gut, weil meine Oma, die hat in Frankfurt am Hauptbahnhof Nachtschicht bei der Post gearbeitet.
Ach, bei dem legendären bei der legendären Postfiliale.
Ja, und quasi die Züge sind nachts rein geballert und die haben quasi die Briefe quasi dann verteilt, ja. So mäßig. Ja. Und die war deshalb halt, wenn die nicht gearbeitet hat und ich bei der war, war die halt nachts wach.
Ja,
das war natürlich ideal für mich als Kind, weil dann konnte ich da meinen Scheiß machen.
Geil.
Bei Oma und Opa darf man eigentlich eh immer mehr machen. Ach.
Ich hab's tatsächlich auch bei der Oma geguckt und die hat sogar immer aufgenommen für mich auf Videokassette.
Ja.
Und die hat irgendwie auch echt immer geguckt, so wann das läuft. Ich wusste es gar nicht und dann war ich manchmal samstags da und dann war so eine Videokassette bereit mit mehreren...
Mit Schlägereien von erwachsenen Männern.
Ja, genau.
Ja, geil.
Die irgendwie komisch aussehen. Geil, Wrestling.
Ja, Wrestling.
Ja, ich finde heute, das ist... Ich verfolge es tatsächlich noch so ein bisschen, aber heute sieht man halt alles, dass das Show ist, ne? So, weil auf
Instagram... Das könnte natürlich daran liegen, dass du jetzt nicht mehr 8 bist. Oh.
Das liegt daran. Manche Sachen haben sich bei mir trotzdem nicht geändert bis heute. Aber nee, aber die Sache ist, früher hast du halt nicht dieses Instagram gehabt, ne? Da hast du dann hast du das geguckt und hast gesagt, oh mein Gott, und dann hauen die sich da hinten in den Autos und auf dem Parkplatz und was weiß ich was. Und dann hast du gedacht, okay, da geht's gut. Klar, irgendwann wusstest du auch, dass das Show ist und so weiter. Aber heute ist es so, dann haben zwei Beef miteinander und auf Instagram sind zusammen im Urlaub oder trinken was zusammen an der Bar oder sowas. Und da ist für mich ein bisschen das Feeling so weg, finde ich.
Ja, nee, ich war dann raus. Also als dann WWF nicht mehr war und dann...
Ja, das war nee, durchaus
da so war ich irgendwie... Da ist irgendwie die Magie gestorben.
Aber Tischtennis kommt bei dir aus der Jugend, dass du das ja dann doch ganz gut kannst noch?
Ich weiß gar nicht. Ich meine, fairerweise, mein Vater war relativ talentiert da. Und ich glaube einfach, wenn du das dann halt als Kind so ein bisschen gespielt hast, dann hast du so ein bisschen Skills, ne?
Ja.
Aber jetzt auch nicht übermäßig. Ich bin aber auch so, dass ich mich immer, wenn ich an irgendwie an was so Spaß habe, dann flash ich mich halt auch immer blöd da rein.
Mhm.
Relativ ähnlich eigentlich tatsächlich hier zu unserem Freund Effe. Nur Grüße an Effe. Ist jetzt dann egal, ob das Poker oder Tischtennis oder was auch immer. Ich bin dann so, wenn mich was flasht, dann mache ich manchmal so 6 Monate nichts anderes.
Mhm.
Und dann lasse ich mir auch direkt irgendwo in der Tischtenniswerkstatt Niederrad direkt so 8 verschiedene Tischtennisschläger beziehen. Für jeden, für verschiedene Gegner und Dings. Und so richtig dumm, Alter. Aber ja, genau, daher kommt es so ein bisschen, aber...
Aber ich finde es gut, wenn man richtig macht. Ich mag das, wenn man mit Leidenschaft
ich bin immer so, entweder so all in oder gar nicht irgendwie.
Ja.
Aber bei mir geht es dann auch voll schnell wieder vorbei. Also bei Tischtennis war dann so, und dann auch bei uns im Studio eine Tischtennisplatte gekauft und dann habe ich manchmal so am Tag so gegen meinen Bruder so 8-9 Partien gespielt, während wir halt im Studio waren. Und dann kann es sein, dass ich dann am nächsten Tag einfach 4 Monate nicht mehr spiele. Also so richtig, ist alles immer sehr extrem irgendwie.
Habt ihr immer um Geld gespielt?
Mit meinem Bruder nicht, weil dem sein Arsch broke ist, aber mit dem Effe spiele ich alles immer um Geld.
Ja.
Also wir haben heute ja Session oben gehabt, wir haben schon 120 Euro den Besitzer gewechselt.
Mit Tischtennis wieder?
Ja.
Oder auch Dart?
Nee, nur Tischtennis.
Okay.
Muss aber auch fairerweise sagen, gegen ihn habe ich Tischtennis wirklich keine Chance. Wir spielen dann tatsächlich, er spielt dann um Geld gegen mich und ich habe 6 Punkte Vorsprung. Also da merkst du auch, wie geisteskrank der ist.
Ja, ja, der lockt auch immer mit so Angeboten.
Ja. Und ich habe einmal gewonnen und dann war ich übermütig und habe dann ein bisschen größeren Betrag dann wieder verloren.
Ja, das ist gefährlich bei ihm. Der hat mich auch schon ein paar Mal mit so Angeboten gelockt wie komm, wir spielen also ich weiß, dass ich habe spielerisch null Chance. Gar nicht gegen ihn, weil ich es einfach... Also ich kann nicht
mit der Hand.
Nee, ich glaube nicht mehr beim Handtischtennis hätte ich eine Chance, glaube ich, gegen ihn. Aber er hat mich dann mit so Sachen gelockt wie wenn ich es schaffe, er hat, glaube ich, 5 Angaben und wenn ich es schaffe, eine dieser Angaben zurückzubringen.
Ja.
Also nicht mal einen Punkt zu machen, sondern nur schaffe, diese Angabe zurück auf seine Seite zu bringen. Keine Ahnung, kriege ich 10 Euro oder 20 Euro?
Ja.
Und es geht halt einfach nicht. Also ich hab's nicht geschafft. Und dann danach hat er mir noch arrogant versucht, Tipps zu geben, was ich denn tun müsste. Damit,
was heißt
aber
das?
Es stimmt tatsächlich.
Ich helfen.
Aber, ja. aber ich muss auch sagen, ich hatte einmal auch eine Wette mit ihm. Ich weiß nicht mehr, worum es da ging. Ich glaube, da ging es einfach nur darum, dass er, ich weiß nicht, sowas Absurdes wie, dass er 10 Liegestütze packt. Und der ist ja jetzt nicht so sportlich fit. So, dass er 10 Liegestütze packt. Und da ging es aber dann um 50 Euro, weil ich gesagt habe, ich weiß selber und so, ich kenne den, seinen Sport, das schafft er nicht. Aber ich sage dir wirklich, der wäre auch da gestorben.
Ja, aber ich wollte gerade sagen, er hat gekämpft.
Er wäre wirklich an dieser Liegestütze gestorben, lieber, als sie nicht hochzudrücken. Also er hat wirklich für diese letzte Liegestütze hat er 25 Sekunden gebraucht. Also der ist da fast verreckt. Oh, aber der hat es hochgedrückt.
Er hat es geschafft.
Also der ist auch sehr, sehr ehrgeizig.
Ich hätte danach nochmal direkt doppelt oder nichts gespielt da mit ihm.
Ja, ich wollte, wir haben da so ein bisschen, er hat es dann noch zweimal gemacht, hat es dann auch nochmal geschafft und so. Das war wirklich, war der Moses auch involviert in die Wette.
Du wettest gerne.
Ja, das ist immer ein bisschen...
Ich liebe Wetten, ja.
Ach, apropos, dazu kann ich was sagen. Ich haben wir vorhin drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das in einem Lied war von dir oder in der Story. Und dann hast du gesagt, das waren irgendwie 2 Wetten. Irgendwie Galatasaray auf Handicap oder sonst irgendwas. Ich hab's gespielt. Tatsächlich. Aber das 5 Euro oder sowas eingesetzt und verloren leider. Ja. Was war denn das nochmal? Kannst du dich erinnern?
Ja, 2 Scheine Handicap auf Gala. Genau. Das ist in so einem Song.
Genau.
Ja. So. Aber wann hast du, also du hast das, als du den Song neu gehört hast, hast du das dann gesetzt oder einfach, weil du den irgendwann gehört hast und dachtest so jetzt...
Ich glaube, das war sogar aktuell irgendwas.
Okay.
Also ich weiß nicht, ob der Song da rauskam. Ich weiß es nicht mehr
nee,
genau.
Nee, ich hab, der Song kam raus und als der Song rauskam, habe ich den Wettschein gemacht.
Genau, das habe ich nämlich gesehen und dann habe ich gesagt, fand ich cool irgendwie und dann habe ich gesagt, mach ich auch.
Ja.
War halt immer nichts.
Und seitdem ist es nicht mehr dein Lieblingssong. Das wäre jetzt gut so.
Also wenn es stimmen würde, dann würde ich ja immer fragen, was
ist. Dann
würde ich ja nur noch.
Das
Orakel. Nee, aber ich bin da nicht so, weil beim Dartspielen zum Beispiel haben wir ja auch einen Pott gemacht und ich glaube mit meinem Einsatz, den ich reingelegt habe, nur für die Pfeile, die ich in die Wand geworfen habe.
Ich wollte gerade sagen, da hast du richtig abgekackt.
Konnte er für sein Studio da oben renovieren.
Sanieren, ja.
Oder ja, zumindest stimmt. Wir haben den Pott gemacht für jedes Mal, wenn ein Pfeil in die Wand fliegt und nicht mal die Scheibe trifft. Euro, 2?
Also, da war ich auf jeden Fall führender.
Ich habe dir noch 10 Euro geliehen, glaube ich, deswegen.
Nicht ganz, komm, man übertreibt noch nicht.
Ja, aber Dart ist so, also Tischtennis bin ich raus. Also, okay, so eine Runde, wobei, ja, kann man machen. Aber ich finde, das ist wie bei vielen Sachen so, wenn du so in der Gruppe bist, wo 2, oder selbst wenn nur eine was echt gut kann, ist es so für die anderen dann echt, also wahrscheinlich auch für den, der es sehr gut kann, langweilig.
Ja, safe.
Aber halt auch für die, die wissen, so ey, wir haben gegen den, egal was, ist gar keine Chance.
Also das war auf jeden Fall ein Ding, was ich halt auch gemerkt habe bei dem Tischtennis-Ding, war so, in dem Moment, wo ich mich da so reingeflasht habe und dann auch ein gewisses Level erreicht habe, war das Problem, dass es nur noch 2 Leute gab, mit denen mir das Spielen Spaß gemacht hat.
Ja.
Und das fuckt dann eigentlich auch ab. Weil Leute fragen dich dann, willst du spielen? Und du sagst dann, ey, so, das macht keinen Bock. Ja, den weiß ich konnte dann nur noch gegen zum Beispiel meinen Bruder spielen. Und bei Effe ist es sogar schon so, bei ihm ist es zum Beispiel so, es macht keinen Spaß mit ihm zu spielen, weil ich weiß, ich gewinne auch nicht.
Mhm.
Und das Problem ist, jetzt habe ich gerade auf meinem Ding, ich habe eigentlich nur einen, mit dem ich spielen kann, wo es mir Spaß macht. Weil es macht ja eigentlich nur dann Spaß, wenn es irgendwie auf Augenhöhe ist. Ne?
Ja, genau. Wenn man die Chance hat zu gewinnen, aber auch mal verliert.
Auch mal verliert, genau.
Das erinnert mich auch an einige Playstation-Abende.
Ja, fand ich ganz schlimm.
Snowboard fahren, diese komischen Spiele. Und da hatten wir einen Freund, der das halt den ganzen Tag gespielt hat.
Ja.
Doppeldrehung, Salto, rückwärts, was weiß ich was. Und dann hast du 500 Punkte und der hat 500.000 Punkte.
Ja, aber es war auch bei mir Leute, die Leute sagen, hier so Jungs von mir sagen, ey, meld dich mal an da, wir spielen FIFA, wir spielen übers Internet FIFA gegeneinander. Ich denke so, ey Jungs, Alter, ich gehe da hin, Bruder, melde mich an, ich krieg da 18 Stück. Mhm. Ich sage, ja komm, wir spielen nochmal. Ich sag so, Jungs, Alter.
Das macht keinen Spaß.
Das macht keinen. Verstehst du, einfach so, wenn du so, ich bin. Ich will jetzt nicht so arrogant klingen, aber ich habe keine Zeit, einfach 5 Stunden am Tag PlayStation zu spielen. Weißt du, ich meine? Ich mach das, wenn ich das abends mal anmache und da gibt's ja wirklich Jungs, Alter, das ist so. Ich denke mir so, Alter, wie bedienen die das so? Aber ja. Die Jungs zocken einfach 10 Stunden am Tag.
Ja, ich habe das auch. Also in der WG, in der wir zusammen gewohnt haben, war es auch so, da, wenn ein paar Jungs da waren, war es dann doch so ein bisschen ausgeglichen, aber es gab dann auch immer so 2, 3, die es ein bisschen besser können. Wobei dann da auch, man hat manchmal Chancen gesehen, dass man die doch, wenn man da mit Glück ein Tor schießt und dann einfach sagt, okay, jetzt
oder man muss
grätsch ich nur noch, so wie ich es immer gemacht habe. Ich habe immer nur gegrätscht. Ich keine Ahnung, was für eine Tasse.
Ich glaube, ich nie
Spieler verletzen.
Ja, genau.
Hat kein Spiel mit allen Spielern
beendet. Ich weiß auch so, wenn du gegen mich gewinnst, verletze ich deinen Spieler. Ja. Das liebe ich, die Taktik.
Ja, ich habe nur gegrätscht. Und damit habe ich ein bisschen den wenn dann die besser waren, ich habe denen damit ein bisschen die Lust genommen, weil die dachten so, oh Mann, jetzt kommt der wieder und dann grätscht er wieder und dann hatte wieder 3 verletzte Spieler.
Die sollten mal so ein Spiel machen, wie in Florenz gibt es doch dieses Calcio Storico, dieses alte Fußball, wo die sich auch boxen dürfen.
Ja, das habe ich schon mal gesehen.
Ja.
Gibt es immer noch? Also,
ja, es gibt es.
Und es wird auch noch.
Die vier Stadtteile spielen gegeneinander.
Und es wird auch immer noch ausgetragen. Also
es wird jedes Jahr ausgetragen. Es wird jedes Jahr gespielt.
Aber sind es nur 4 Mannschaften dann, oder was?
Wenn du ja, es sind 4 Mannschaften.
Also gibt es bei denen keine Saison, sondern das ist ein Tag, wo die dann alle gegeneinander spielen?
Genau, genau.
Und dann gibt es halt am Ende des Tages einen Sieger.
Genau. Und da ist ja erlaubt, also sind ja Faustkämpfe auch erlaubt. Und das finde ich eigentlich total gut. Und die Leute sind auch, die sind wirklich da so Stars, ne? Also die sind Helden da in der Stadt. Also wenn du da auch in Florenz bist, du läufst da rum, dann gehst du an irgendeine, an Kiosk, so ein Zeitschriftenkiosk gibt es ja in Italien, das gibt es ja hier eigentlich in Deutschland so in dem Stil. Ne, gibt es eigentlich, ja, selten. Aber das gibt es da oft und da hängen halt auch so Bilder von denen. Du kannst dann Bilder von diesen Typen kaufen. Und die trainieren auch das ganze Jahr, das sind halt dann die vier Stadtteile da. Und die trainieren das ganze Jahr dafür. Für diesen einen Tag und dann sind da irgendwie, was weiß ich, 7.000, 8.000 Leute auf diesem Platz drumherum.
Aber das sieht nicht aus wie ein normales Fußballfeld, ne?
Nee, das sieht aus mehr wie so ein Eishockeyfeld und es gibt quasi kein Tor, sondern es geht darum, auf die andere Seite zu kommen. Also du musst den Ball auf die andere Seite bringen. Ja. Aber du kannst den über die ganze Breite quasi, ne? Also das
sieht fast eher nach Rugby an.
Es ist ja quasi eigentlich auch eine Mischung. Okay. Das hat auch so Rugby-Vibes.
Aber die dürfen da
den Ball nicht das in die Hand. Doch, doch.
Ach, auch?
Doch, ja.
Ach, auch? Okay, krass. Also schießen, tragen, alles. Plus.
Irgendwie rüber. Wie viel? Also es ist nicht das, wo dann so 100 gegen 100 oder.
Ja, also nicht 100 gegen 100, lass mich lügen, aber da spielen, glaube ich, schon so 30 oder so.
Also wo es dann
ich so weiß nicht, aber Bruder, alles, was ich jetzt sage, ist gelogen. Also keine Ahnung. Also aber da spielen auf jeden Fall mehr als 11 Leute.
Ich habe das, glaube ich, irgendwann mal
gesehen. Und davon, worauf ich hinaus wollte, so ein PlayStation-Spiel, das wäre mal geil.
Ja, geil.
Von der Sportart. Schön die Front einhauen, wenn er
sich vorbei. Da ist alles dabei.
Da ist alles dabei, stimmt.
Hand, Fuß, Faust.
Da kommen alle auf ihre Kosten. Die gerne, keine Ahnung, hier so Mortal Kombat spielen oder Street Fighter spielen, da kannst du in der Ecke irgendwo einen Faustkampf austragen.
Das ist schon geil, weil du siehst das Spiel, da spielen die um den Ball und rechts in der Ecke. Boxen die sich und so, das ist schon interessant.
Ja gut, ich habe ja mein halbes Leben in der A-Klasse in Frankfurt verbracht, da war das so auch, aber das war nicht Teil des Spiels.
Nach dem Spiel dann meistens eher?
Nee, auch nicht nur nach dem Spiel. Nee. Auch während dem Spiel, bis zum Einsatz mit, keine Ahnung, wie viel Streifenwagen, war auch alles okay.
Ey Jungs, das passt jetzt wahrscheinlich hier nicht so in die Runde, aber sind hier Pinkelpausen erlaubt?
Ja, natürlich.
Klar.
Beim Podcast.
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Wir müssen ja noch was zu trinken bestellen.
Weil, dann, hast du noch so einen Jackie Cola?
Ja, klar. Wir bestellen es beim Sigi und dann wird es sofort geliefert.
Ja?
Ja.
Ja, klar.
Sigi, mach mal 3 Cowboy-Schorle.
Cowboy-Schorle.
3 Cowboy-Schorle.
Dann will ich kurz nicht mal.
Ja, hau rein, natürlich, klar. Ja. Jederzeit erlaubt.
Gutes Divi, der Sigi hier, gell? hier was sagen wollt. Ich hab da gesehen, dass dein Gast heute, Vega, da sein Bierchen mitgebracht hat. Kannst deine Gäste ruhig sagen, dass sie das dann machen müssen, gell? Weil ich meine, ich hab ja hier die Feste stehen und du weißt ja, Bierchen 2,20 und so. Und nicht, dass die denken, dass die hier verdosten würde hier beim Sigi, weißt du? Sagst du denen nochmal, dass die das nicht machen müssen, weil stell dir mal vor, die kommen da mit dem Sonntagshackbraten da, weißt du, mit der Sößchen und so, da haben wir hier so bissig Sodom und Gomorra. Also, sagst du denen noch immer Bescheid, ne? Wir haben alles da und auch so exotische Drinks, weißt du, mache ich ja auch so bissig mittlerweile für deine Gäste. Da müsst ihr es nicht machen, ne? Also, bis dann, das EG.
So, Getränke sind da.
Da sind wir wieder.
Wo wir gerade beim Sport waren. Du bist schon auch extremer Sportfan, ne?
Ja. Extremer Sportfan und Extremsportfan.
Ach so, auch?
Ja.
Machst du Extremsportarten? Oder hast du schon mal welche gemacht?
Ich hab grad gesagt, alles, was er macht, ist extrem.
Nee, aber ich bin, tatsächlich so, seitdem ich irgendwie denken kann, ich kann mich für jede Sportart eigentlich begeistern. Also ich war schon als Kind so, also wirklich von, keine Ahnung, auch meine Eltern, aber auch meine Oma und so, die haben auch alles, jeden Scheiß geguckt, also wirklich von Skispringen, über Boxen, über Biathlon, Fußball natürlich, Basketball, bis zu Tischtennis. Ich bin auch so, selbst wenn ich davon keine Ahnung habe, also Eishockey zum Beispiel auch ganz so, selbst wenn ich davon keine Ahnung habe, wenn ich zapp jetzt einfach rum und ich sehe ein Lacrosse-Spiel. Mhm. Das dauert 8 Sekunden, bis ich mich für eine Sympathie für eine der beiden Mannschaften habe. Und dann bin ich einfach da drin, als wäre das, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und es geht so weit, wie dass ich mich in dieses Ding, das ist eine kranke Story, Leute denken, ich hab's nicht mehr alle, dass ich mich in dieses Cheerleading-Ding komplett reingeflasht habe. Also gab es so eine Doku auf Netflix, glaube ich, über so eine, so geisteskrank, über so eine nationale Cheerleading-Meisterschaft. Und da gibt's so eine, wie heißen die denn? Navarro College oder irgendwie so ein Scheiß, das sind so die Kings quasi. Ey, und es ist so weit gegangen, dass ich mir das eingetragen habe im Kalender. Das war nämlich vorgestern jetzt, wo der Podcast aufgenommen wird, waren nämlich diese Nationals in Florida, sind die immer, an so einem Strand. Und da kommen diese ganzen Schulen dahin und die drehen einfach komplett durch und machen so Cheerleading-Scheißdreck gegeneinander und ich fahre mir das einfach rein.
Aber das ist ja also schon so mit Akrobatik-Geschichte, ne?
So mit Accounts erstellen, um irgendwie sich das angucken zu können und so, ne?
Ach so, okay, du musstest du dir sogar Accounts für...
Also wurde, ehrlich gesagt, ich hatte, meine ursprüngliche Idee war, damals mit meiner Freundin, irgendwann mal, also ich habe ja ein bisschen Probleme mit der Einreise in die USA, aber ich wollte eigentlich ursprünglich in die USA einreisen und sie dann überraschen, dahin zu fahren und das live zu gucken. In Florida, Daytona.
Okay, ganz, aber ist deine Freundin auch Fan davon?
Bruder, wir sind nicht annähernd Fan, wir haben damit nichts zu tun.
Ja, aber du wolltest,
wir haben es nur einmal gesehen und haben uns einfach da reingefahren.
Aber sie fand es auch geil.
Ich fand auch so, okay krass, Schickung.
Aber ja. Noch witziger wäre es gewesen, wenn du dich alleine so reingefuchst hättest.
Und sie einfach gezwungen mitzugehen.
Und einfach sie überrascht, so, hey, ich habe voll die krasse Überraschung für dich hier in Amerika. So, hier ist auf den Cheerleading-Wettbewerb.
Nee, einfach so, keine Ahnung, ich weiß nicht, hab die Doku gesehen. Ich fand halt, also jetzt abgesehen davon, auch einfach wirklich halt natürlich krasse Athleten.
Ja.
Die halt wirklich so als Jugendliche so ihr Leben, das kann man auch sich gar nicht vorstellen in Deutschland. Da gibt es zum Beispiel eine, Gaby Butler heißt sie, die ist einfach ein Superstar. Also die ist so, die hat halt dann so, was weiß ich, Alter, so 4,5 Millionen Follower bei Instagram und die ist einfach ein Cheerleading-Superstar mit 15 oder so.
Jetzt können wir ihn mal ein bisschen beruhigen,
ja,
oder? Auch kurz,
ihr macht auch beide Cheerleading?
Nee, ja. Wir waren beide schon mal bei der deutschen Cheerleading-Meisterschaft in Leverkusen damals. Aus persönlichen
Jetzt
Gründen.
Ist die Katze aus dem Sack.
Jetzt die Katze
aus dem Sack. Also ihr habt getanzt oder ihr wart das?
Sagen wir mal so, zu der damaligen Zeit, und es ist jetzt auch schon 20 Jahre her, als Supporter.
Ja.
So.
Was war eure Verbindung dahin?
Meine Freundin damals hat in Hanau getanzt.
Ja.
Und dementsprechend habe ich damals auch einen anderen Blick dafür gekriegt.
Ja.
Weil das halt, ich war da auch mal mit dem Training, habe dann auch mal sie so auf dem Arm so hochgehalten und so weiter und so. Da hat man halt auch krass gemerkt, dass das einfach diese Akrobatiknummer, ne, da durch die Luft fliegen und da, wir waren ja da, also es sah schon ein bisschen komisch aus, dass wir zwei da auf der Tribüne saßen und so, aber was die da veranstaltet haben, war schon krasse Nummer.
Ey, also guck mal, ich wurde von ihm gefragt, Bro, kannst du mir einen Gefallen tun? Ja. Kannst du einfach mitkommen?
Ja, bitte.
Ich möchte nicht alleine da sein.
Ja.
Und ich wusste, dass das ist auf jeden Fall, wenn man da über den Namen Cheerleading spricht, wir nicht von am Spielfeldrand stehen und ein bisschen anfeuern reden, sondern halt schon über diese Sportart. Mhm. Also
das haben sie auch gemacht.
Aber Sportart.
So Beinheim
und, yeah.
Und ich dachte mir halt so, okay, so, ich habe eh nichts zu tun. Keine Ahnung, sonntags war das, glaube ich. So,
ich
fahre mal mit.
Wir waren eine Stunde in Leverkusen.
Ja. Und dann bin ich mitgefahren. Ich muss auch, also ich meine, ich wäre danach wahrscheinlich nicht noch fünfmal zu so einer Veranstaltung gefahren, aber ich muss sagen, für den Tag war das krass.
Also ich kenne das Level natürlich nicht, ne? Weil ich kenne kein deutsches Pendant dazu, aber also bei den Sachen ist es so, bei dieser Doku, also Bruder, das sind halt so 50 Kilo Mädels, die also Meter hoch durch die Luft fliegen und die, ey, manchmal einfach, du siehst es in diesen Vorbereitungen, die dann aus paar Metern auf den Boden knallen, die sich irgendwelche, dieses Rippen brechen, Handgelenke, also das ist wirklich, das ist krass, was die da machen. Also das hat mich irgendwie geflasht einfach.
Voll, also ich finde, das ist absolut.
Ja, aber gut, man muss auch überlegen, was dahinter steckt. Ne? Erstmal dieses akrobatische Ding alles und dann diese ganzen Choreo-Teile, was ja halt auch übertrieben ist. Ne?
Also ich
weiß noch, was das für eine Arbeit war.
Ja, genau, was mich einfach, und das hat mich da so geflasht, dass jemand so, also irgendwie, klar, ein paar davon werden dann auch irgendwie so Social Media Stars und machen auch irgendwie sicherlich dann auch Cash damit, aber einfach, dass die diese Hingabe halt haben für was. Und ich meine, das ist natürlich auch so ein bisschen so dieser American Way, ne? Aber dass die in diesem Alter, das ist einfach, das kann man einfach sich nicht vorstellen, wie die ihr ganzes Leben einfach da reinstecken. Und das, was dann auch das absurde Gegenstück dazu ist, die dürfen das dann halt auch nur bis zu einem gewissen Alter machen. Also die dürfen dann da nur drin bleiben, bis die so 24 oder so sind. Weil das ist ja so ein Schulding. Und dann ist deren Karriere vorbei. Mhm. Und das ist halt für mich so, das ist so krank. Also, weil du siehst es dann auch in dieser Doku, halt Leute, die dann dürfen dann nicht mehr mitmachen. Und die sind dann einfach
weil
so.
Weil die zu alt sind, meinst du?
Ja, die sind dann einfach, ja, aber die sind dann halt so 24. Und die haben halt seitdem die 6 sind nichts anderes gemacht. Die haben ihr ganzes Leben halt da reingesteckt. Und dann sind die so 24. Dann sitzen die so da und wissen nicht mehr, was die machen sollen.
Im Grunde, was noch dazu kommt. Ich meine, wenn du jetzt, ich sag mal so, wenn du Profifußballer bist und ziehst bis 24 richtig durch und dann hast du ein bisschen Kohle verdient. Aber wie du gerade schon sagst, die machen das in der Schule. Das heißt, da verdienen die auch nicht wirklich Geld.
Die haben nichts.
Die dürfen sogar nicht mal Geld verdienen.
Ja, genau. Die haben nichts. Und noch dazu, sind die kaputt, also deren Körper sind halt kaputt, Alter. Ja. Also jeder von denen hat so mehrfache Brüche und so, ne? Ja, weiß nicht, das hat mich irgendwie geflasht.
aber ich finde, das beschreibt auch ganz gut deine Affinität zu Sport.
Ja, ich kann mich in sowas irgendwie echt reinfuchsen, so reinflashen. Aber natürlich allen voran, darauf willst du wahrscheinlich hinaus, natürlich Fußball.
Ja, wollte ich auch auf jeden Fall ein bisschen hinaus, aber wir haben auch gemerkt, du bist ja auch, oder man hat es manchmal, wenn man dich ein bisschen verfolgt, so auf Instagram oder so auch gesehen, eishockeymäßig unterwegs, also als Fan.
Mhm.
Wie seit das, aber das ist, sind jetzt ja die Löwen?
Ja, sind jetzt wieder die Löwen, genau.
Wieder?
Ja, es waren mal zwischenzeitlich dann mal die Lions.
Ach so, okay, ja gut. Genau. Aber ganz ursprünglich war es ja mal tatsächlich auch Eintracht, ne?
Das
ist schon sehr, sehr lange her.
Es ist schon sehr, sehr lange her, aber die Eintracht gibt es auch noch als Eishockeyverein, gibt es immer noch.
Okay, aber nicht in der ersten Liga wahrscheinlich.
Ja. Nee.
Was das ganze Liga geschimpft, aber Löwen ist dann erste Liga, ne?
Die zweite Liga.
Zweite?
Ja, zweite Liga.
Ach, krass.
Es gab ja die ganze Zeit keine Möglichkeit, sportlich aufzusteigen quasi in die erste Liga. Gibt's ab diesem Jahr das erste Mal. Also Playoffs fangen jetzt, glaube ich, auch an. Das ist das letzte Spiel jetzt vorbei. Fangen quasi die Playoffs an und du kannst, hast die Möglichkeit auf einen sportlichen Aufstieg. Vorher war das immer nur wie in den USA auch Lizenzbusiness. Also es gibt keine Möglichkeit aufzusteigen oder abzusteigen. Sonst wenn du Lizenzen quasi verteilt, aber es ist jetzt seit diesem Jahr.
Und wie bist du hingekommen zum Eishockey? Also,
ich bin ganz früher auch selbst, sorry, mein Vater, wie gesagt, alle möglichen Sportarten affin. Ich komme ja ursprünglich, also ich bin ja so ein bisschen gewandert zwischen Nordi, Langen, Wetterau, aber war dann an also sehr großen Teil oder den größten Teil meines Lebens eigentlich in der Wetterau, also auf dem Dorf. Und bei uns war einfach so straight up irgendwann halt Hochwasser und alle Wiesen überschwemmt und dann Winter und einfach überall Eis.
Geil, dass du es gerade erzählst. Ohne Spaß. Ja. Ich habe letztens eine Fahrradtour gemacht, so da hinten raus. Mhm. Oder wir sogar. Mhm. Und da waren noch so ein paar Felder überflutet. Und ich habe damals tatsächlich, also wir haben hier in zwischen Rödelheim und Höchst an der Nidda, wenn du langfährst, quasi, gibt es auch so zwei, drei Altarme von der Nidda. Die sind früher halt öfters zugefroren gewesen, sodass man darauf auch spielen konnte. Und tatsächlich hat damals die Großeltern von meinem Cousin, die haben so in der Ecke Büdesheim gewohnt. Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen...
Ist die Richtung,
ne? Genau. Und da war das immer so, wenn es viel geregnet hat, ist die Nidda teilweise auch übergelaufen und die ganzen Felder waren überschwemmt. Und das Geile war, wenn das dann gefroren ist, konntest du quasi nicht wirklich einbrechen, weil es halt nicht wie in einem Weiher war, dass es so tief ist, dass wenn du einbrichst...
Ist halt so 30 Zentimeter.
Ja, genau. Du hast halt nasse Füße und alles ist gut, aber du hast nicht die Gefahr, läufst nicht Gefahr zu ertrinken.
Ja.
Und ich fand's so geil, dass du es gerade erzählt hast. Weil
der ist ja auch der Ort, aus dem ich komme, heißt auch tatsächlich Höchst an der Nidda.
Ja.
Also das ist, die läuft genau durch und die ist dann auch quasi, die dann überläuft und die schwemmt dann diese ganzen Wiesen, genau. Sehr viel Wiesen und die, das ist einfach was sich halt jedes Jahr wiederholt. Und dann ist es halt einfach so, dann ist halt da die ganzen Dörfer rundherum sind halt dann auf der Wiese oder noch früher auch auf wir als Kinder auch auf der Nidda halt einfach Schlittschuh gelaufen.
Ja.
Und dann halt auch alle Eishockey gespielt. Das ist natürlich auch so, gerade so die in der Mitte auch von Bad Nauheim und Frankfurt. Also dann gab es auch Leute, die ja dann irgendwie zu Bad Nauheim zum Eishockey eher tendiert haben. Ich war halt immer, mich hat es immer Richtung Frankfurt eher gezogen.
Ja.
Und aber auch viele Leute aus der Gegend, die tatsächlich in der Jugend dann Eishockey gespielt haben in Nauheim oder in Frankfurt. Und dann war wirklich halt so als Kids, also mit Handschuhen und Torwartmontur und Tore aufgestellt und dann einfach manchmal, wenn ein guter Winter war, einfach so 3 Wochen hintereinander jeden Tag halt 10 Stunden auf dem Eis. Also da hatte ich eh diese Affinität und hatte damals mein bester Freund, dessen Eltern sind quasi, hat eine Dauerkarte bei den Löwen. Mhm. Als ich jünger war. Und über den bin ich das erste Mal dann eigentlich zum Eishockey gekommen. Und dann war ich, wie das halt dann ist, ne, als Jugendlicher oder als Kind, wenn man dann so einen besten Freund hat, hängt man eh die ganze Zeit rum. Eishockey war dann manchmal 3-mal die Woche tatsächlich. Und dann war ich halt relativ oft da, auch sehr, sehr viele Spiele da gesehen. Auch in dem Jahr, als sie dann tatsächlich auch mal Meister geworden sind und so weiter. Und ja, parallel natürlich immer auch Fußball, auch in viele Richtungen. Meine wissen auch wahrscheinlich die wenigsten, aber meine Eltern sind ja tatsächlich sehr, sehr große Bayern-Leute. Also auch so mit Dauerkarte und alle 14 Tage nach München fahren und so weiter. Und ich dann natürlich irgendwann dann auch bei der Eintracht und das hat sich dann alles so ein bisschen verschoben. Dann war ich mal sehr, sehr viele Jahre nicht mehr beim Eishockey und bin dann jetzt wieder so vor 3-4 Jahren wieder so ein bisschen zurückgekommen auf den Film und lieb einfach den Sport auch. Also ja. Ich mag einfach Eishockey als Sport auch sehr. Ist jetzt nicht was, wo ich jetzt sage, die Stimmung ist jetzt so übertrieben geil. Das ist nicht mal das, was mich so flasht, aber ich mag den Sport, einfach schneller Sport. Alles kann passieren, auch rau und so. Und war geil. Ne? Ich habe lustigerweise auch bei den Löwen so ein VIP-Eishockeyspiel gespielt letztes Jahr.
Echt?
Gibt es eine grandiose Aufnahme auf Instagram, wie ich nach 35 Sekunden neben das Feld kotze. Weil es körperlich so anstrengend war.
Ja, das ist krass anstrengend, ja. Gell? Ich meine, wir haben ja auch auf dem Altarm zusammen gespielt. Aber es ist krass, so ein bisschen Parallelen, weil dieses, wenn du dann sogar das selber gespielt hast, dann weißt du auch, wie geil eigentlich das Spiel ist.
Ja, unglaublich.
Weil wenn man das sieht, also ich meine gerade so, ich finde es, wenn man es am Fernsehen zum Beispiel guckt, finde ich es ziemlich schwierig mit dem kleinen Puck und so weiter, ist manchmal ein bisschen anstrengend so, aber ich liebe auch das Spiel. Also wir haben selber gespielt, ich habe da auch ein bisschen Vergangenheit, weil mein Vater hat früher Eishockey gespielt, bei der Eintracht, in der zweiten Liga, glaube ich. Und da gab es wirklich auch immer nur Eintracht Frankfurt gegen Bad Nauheim damals.
Ja.
Und mein Vater musste immer mit seinem Gepäck, da gab's noch nicht, da haben die nicht mal in der Eissporthalle trainiert, sondern am Stadion. Und dann musste er immer vom Mabachweg mit seinem Seesack, mit seinem Riesenzeug da immer raus ans Stadion. Und
ich wollte gerade sagen, es gab doch früher noch ein anderes, also es gab nicht nur die Eissporthalle, es gab,
am Stadion.
Und da bin ich auch noch Schlittschuh gelaufen.
Ja, da hat er trainiert. Am Stadion war auch eine Eisfläche.
An unserem.
Genau. Und wenn er gespielt hat, haben die eigentlich immer gegen Bad Nauheim gespielt. Mannheim war, glaube ich, noch sowas. Und dann da, wo die Ami-Bases waren oder Kanadier oder sowas, weil er hat gesagt, das war, hat er so ein paar Storys erzählt, so gar keinen Spaß mehr, weil das waren alles so richtige Maschinen.
Ja, sind jetzt schon. Halt, aber ja, du hast ja immer so hier, ne, Kassel, Nauheim, Frankfurt, Mannheim.
Da, wo die Amis
so,
sind.
So die Ecken, dann irgendwie Köln, natürlich Berlin. Ja. Aber ja, also du merkst da natürlich schon einen krassen Unterschied, ne, wenn irgendwie Amerikaner, Kanadier oder Russen, Schweden. Es ist einfach so wie bei uns. Sobald du hier irgendwie laufen kannst, also bei mir war das damals so, habe ich dann irgendwie Pampers League gespielt mit 3, stand ich das erste Mal irgendwo auf dem Sportplatz und die haben mir einen Ball vor die Füße geworfen. Ja. Und so ist halt da bei den Jungs einfach mit Eishockey.
Ja.
So, ne, das. Deswegen ist halt hier natürlich ein bisschen Fußballnation und der Rest bei den Jungs dann irgendwie Eishockey. Ne? Aber hast du natürlich auch ganz andere Verhältnisse. Da hast ja 1-2 Jungs auch aus Deutschland, die dann in der NHL irgendwie tatsächlich Fuß gefasst haben. Ja, da gibt es Leute in der NHL, die verdienen 10 Millionen Euro im Jahr. 10 Millionen Dollar im Jahr. So, ne? Das ist halt, also das ist ganz in Deutschland, wenn du zu den Top-Jungs gehörst, dann verdienst du 10.000 Euro im Monat. Also wenn du den Besten gehörst in der ersten Liga, das ist halt...
Das finde ich immer so ein bisschen schade teilweise bei so... Ich will es noch nicht mal Randsportart nennen, aber einfach bei so...
Aber ist ja am Ende...
Fokus am Ende ist es, ja, wo der Fokus halt nicht so drauf liegt, dass da einfach Top-Talente sind, die aber leider... Na gut...
Ey, und halt auch wirklich halt krasse Athleten, ne?
Ja.
Also die halt einfach wirklich... da ist die Schere so zum Fußball, ist... Das ist... Unglaublich, also ich kann wirklich keinem Kind dazu raten, Eishockey-Spieler zu werden, weil ihr werdet für immer pleite sein.
Ja,
ich kenne das ja auch vom Rugby. Ne? Ich meine, wir haben ja vorhin gerade viele Rugby-Spieler und so weiter und auch erfolgreiche.
Ja, stimmt.
Und einige von den Jungs haben auch in der ersten Liga gespielt und sowas. Wo wenn du einen Tank gezahlt kriegst oder so, wenn du, was weiß ich, ein Häuschen schon spielst oder sonst irgendwas.
Aber wohl, das heißt, also ich kann mich noch damals erinnern, ich habe sehr, sehr lange dann in, das heißt, Oberau heißt der Ort, da habe ich Fußball gespielt und da kam aus derselben Jugend quasi, kam die Katrin Kleen, das war damals eine so der bekanntesten Fußballerinnen, quasi mit Birgit Prinz und so, der Nationalmannschaft gespielt und die kam da aus der Jugend. Und darüber kam dann quasi so eine Connection, dass wir tatsächlich mal in der B-Jugend dann Spiele hatten gegen Frauen-Nationalmannschaft, also auch wirklich gegen Birgit Prinz und so.
Ich kenne das sehr gut, weil ich habe Fußball angefangen in Braunheim. Und das war die SG Braunheim, war dann der FFC und ist jetzt Eintracht Frankfurt. Also bei uns auf dem Sportplatz haben die... Wir hatten sogar, das muss man sich mal reinziehen, das war damals Bundesliga und dann gab es bei uns auf dem Sportplatz am Wochenende ein Turnier, ein Fußballturnier, wie man es aus der Jugend kennt, mit allen Bundesligamannschaften. Da war das Zelt voll mit Birgit Prinz und Silvia Knight, Steffi Jones, die waren alle da. Und also, ne, wir waren natürlich auch da, gab es ja Grillwurst und alles. Aber nee, so, das war, da war man halt so an den, ich will es jetzt nicht sagen, das war nicht der Anfang, es ging ja schon viel früher los, so, aber da war man halt so drinnen. Und dann gab es halt auch Mädchenmannschaften und alles drum und dran, deshalb hat man das so ein bisschen verfolgt, aber das war halt auch, und da hat man das halt auch gesehen, im Vergleich zu der Männermannschaft, wenn du ins Stadion gehst, natürlich damals Waldstadion noch mit der Bahn und alles voll und alles drum und dran, und dann spielen die da unten bei uns in Braunheim am Nidderaltarm auf dem Rasenplatz.
Ja, also ja. Ich meine, die sind da, das war da die Nationalmannschaft, die sind da irgendwie mit so, ich weiß, die hatten damals irgendwie, was weiß ich, so billige Corsas irgendwie mit Frauennationalmannschaft Aufkleber drauf, so, wo du gedacht hast, krass. Also es ist ja nicht nur so, dass das die deutsche Frauen, das war ja die beste Frauenmannschaft der Welt, also die waren ja Weltmeister.
Ja.
So Birgit Prinz, das war die beste Stürmerin der Welt. Oder ja,
ich meine, so ganz im Ernst, man kann das so mit dem brasilianischen Ronaldo vergleichen im Grunde.
Ja.
Ist einfach so.
Und das war einfach überhaupt gar nicht angesagt. Also es hat keinen Schwanz interessiert. Ne? Das war schon auch absurd. Ich muss fairerweise sagen, wir haben aber auch ein Spiel gegen die gehabt und wir haben tatsächlich ein Spiel auch gegen die gewonnen. Ja. Was dann auch gezeigt hat, warum die nur Corsas fahren.
Das war wahrscheinlich der Grund, ja.
Ja, gut. Wir haben oft auch Training zusammen gehabt oder so. Oder zum Beispiel hatten die, dadurch, dass die erste Mannschaft in der Bundesliga spielt, hatten die immer im Winter, haben die Mädchenmannschaften immer in der Nordi, in der Titustherme, wo die Eintracht
gespielt. Wasserball haben die gespielt.
Nein, da wo die Eintracht Basketballer trainieren.
Yeah.
Ja, genau. Ja, und dann haben wir halt da ab und zu trainiert und haben dann immer so Spiele gegeneinander gemacht. Also es ist halt komplett ein anderes Spiel. Also ich glaube, das muss man sehen. Ich habe eine andere Verbindung dazu. Ich habe das auch immer wieder verfolgt aus dem Grund, ne, weil ich damit aufgewachsen bin auch so. Aber wenn man versucht, das immer zu vergleichen mit Männersport, das geht einfach nicht. Also man muss das als eigenen Sport sehen, finde ich. Aber ist halt, ja. Die haben auch öfter dann halt als mit der ersten Mannschaft gegen B-Jugend gespielt oder sowas. Also dass da so ein bisschen auf einem anderen Level ist. Aber ich glaube, das hat sich auch alles ziemlich weiterentwickelt, wenn man sich das
anguckt.
Also heute ist es auch mal ein ganz anderer.
Nee, auf jeden Fall. Ich meine, ich erzähle auch jetzt von vor 20 Jahren. Ne? Also es ist ja auch einfach 20 Jahre. Das darf man auch nicht vergessen. Oder ja, 18, 17.
Und wie bist du zur Eintracht gekommen, wenn deine Eltern Bayern fetzen?
Also tatsächlich halt, irgendwie hat sich das dann regional irgendwann ergeben, ne? Dass ich dann natürlich irgendwann gemerkt habe, okay, ist ja, macht ja gar keinen Sinn. Also sind ja alle, die hier leben, sind irgendwie Eintracht-Fans. Ja. Und alle gehen irgendwie zur Eintracht und ich bin ja von hier. Und dann war das für mich dann natürlich auch irgendwie die logische Schlussfolgerung.
Ich hab's auch nie. Also ich sag das jetzt mal ganz ignorant, aber ich verstehe es grundsätzlich nicht wirklich, wenn man Fan einer anderen Mannschaft aus einer anderen Stadt ist, als den, in dem man.
Ja, du bist halt.
Ich sag das jetzt mal ganz parteiisch.
Ja, du bist halt so ein bisschen reingeboren, ne? Also ich meine, so wie jetzt in meinem Fall, dass du dann da rausbrichst. Das erfordert natürlich auch schon ein bisschen Mut, sag ich mal. Weil am Ende des Tages kriegst du das ja übergeben. Du bist irgendwie ein kleiner Junge.
Ja.
Du guckst irgendwie zu deinem Vater auf oder zu deinen Eltern und dann übernimmst du natürlich irgendwie mal irgendwie das, was da abgeht, ne? Und so passiert es einfach. Und so ist das natürlich auch bei meinem Vater passiert. Oder bei meiner Mutter. Ich weiß nicht, meine Oma, die war auch immer Bayern-Fan. Mhm. Keine Ahnung warum. Irgendwann mal von ihrem Mann und von meinem Uropa, der war so, das ist keine Ahnung, Alter.
Mhm.
Weiß der Herrgott, woher das kommt, aber das wird halt immer so weitergegeben. Und so war das natürlich dann ursprünglich erstmal bei mir irgendwie auch. Und bei mir war halt so, ich habe irgendwann angefangen, selbst zu denken. Das ist doch, ich liebe die Region hier so sehr, weißt du, ich liebe Frankfurt.
Das ist mir noch gar nicht aufgefallen.
Ja. Und muss ich fairerweise sagen, war mein Vater immer, der war immer Fan von allem, was ich, da gehören jetzt aber die Bayern nicht dazu, aber sonst drumherum von allem, was ich eigentlich verabscheut habe, fairerweise. Also der hat dann auch irgendwie KSC-Sympathisant und dann auch irgendwie aber auch Offenbach und immer über so ganz komische Connections. Da war irgendwie dann jemand aus unserem Ort, also tatsächlich ein Jugendfreund von meiner Oma, der aus unserem Ort kam, der war der Torwart mal dann beim KSC irgendwie und dann kam darüber eine Connection und lauter so, es war irgendwie immer ganz, ganz wild. Aber ja, deswegen, es wird, glaube ich, so ein bisschen weitergegeben. Ne?
War auch ein bisschen Spaß, ich meine, jeder soll Fan sein.
Nee, ich kann es auch nicht nachvollziehen, aber ich kann es prinzipiell auch nicht nachvollziehen, ja. Aber ich weiß, wie es passiert. Ne? Ja. Ich habe das Glück, dass ich das switchen konnte, bei meinem Bruder auch, aber...
Bei mir war keiner so richtig Fußballfan, also mein Vater hat dann nach dem Eishockey auch Fußball gespielt und so und ich habe auch recht spät angefangen mit 10 selber zu kicken und so weiter und diese Fußballaffinität habe ich mir irgendwie so selber, das ging dann über Schulfreunde und so weiter und ich glaube, dann kam es eher auch aus dem Verein selber raus, ne, und dann, also ich hatte jetzt gar nicht so in dem Sinne kein Vorbild, aber man, dann wächst man da auch rein, wenn es nicht die Eltern machen, dann halt das Umfeld. Und das, also bei mir gab es da gar nichts anderes. Also wir sind ja mit der Jugendmannschaft ins Stadion gegangen. Ich weiß noch, 5-1 gegen FCK. So Sachen, weißt du? Und das sind so Sachen, wo du dann sagst, okay, pass auf.
Ja, also ich weiß, als ich das erste Mal dann noch im Stadion war, dass ich einfach... Ich habe fast gar nicht auf den Rasen geguckt. Ich war so fasziniert einfach von den Rängen, von der Energie, das Ganze drumherum. Das hat mich einfach so geflasht. Ich weiß einfach, wie ich einfach, also wirklich die ersten, also gefühlten 15 Mal, wo ich da war, ich einfach nur auf die Ränge immer geguckt habe. Das hat mich, die Kurve zu sehen. Ich war dann noch jung. Wir waren dann nicht in der Kurve, aber... Das, da drauf zu gucken, das hat mich so geflasht einfach und da kam dann quasi dieser Flash dahin, ne? Bis dann irgendwann zu einem Punkt einfach, wo man dann gesagt hat, okay, ich kann jetzt selber entscheiden, wo fahre ich hin, fahre ich auch auswärts mit und bis dann hin irgendwann, okay, ich spreche jetzt hier irgendwie Leute an, die ich hier jedes Wochenende sehe und die, wo ich hier sehe, die machen hier ein bisschen mehr als irgendwie üblich ist, weil ich irgendwie auch Bock habe, da reinzugehen, so, ne? Und ja, das wird dann so seinen Lauf genommen.
Aber dann war es ja schon relativ, also irgendwann dann relativ, ich sag einfach mal, tief in der Szene, ja. In der Fanszene drin, ne?
Ja.
Hat es, wir müssen jetzt auch gar nicht so extrem darauf eingehen, aber hat es also bis heute, ich weiß nicht, was falsch sage, es hat nicht, oder dein Fansein hat definitiv ja nicht abgenommen.
Ja.
Aber hatte das also auch dann mit der Mucke zu tun, dass du da so ein bisschen, wie soll ich sagen, so raus bist aus diesem, ich sag jetzt mal so Hardcore- Fan, ne,
die Mucke hat zwei Sachen gemacht, ne? Die Mucke hat zum einen auch erstmal dafür gesorgt, dass ich schneller, tiefer reingekommen bin, tatsächlich.
Ja.
Also weil die Musik war schon ein sehr, sehr großer Teil und vor allen Dingen war auch die Gruppe ein sehr, sehr großer, also hat auch einen sehr großen Anteil an meinem Erfolg einfach gehabt, ne? Weil ich und Boska, wir sind einfach in Frankfurt aufgetreten, als wir angefangen haben, Mucke zu machen. Und wir hatten einfach immer 100 Leute dabei, oder 120 Leute. Und ich meine, du kennst ja selber, das war einfach schon was da. Es war auch eine Zeit, da waren viele, da gab es tatsächlich noch hier und da mal Jams und was weiß ich hier, feuerfrei Manhattan und was weiß ich. Und da waren wir natürlich dann auch immer gern gesehene Gäste, weil die Leute einfach wussten, wir bringen einfach 100 Leute oder 120 Leute mit, die ja auch ein Ticket kaufen und so, ne? Und das hat natürlich dann auch schon so ein bisschen, da war natürlich ein bisschen Bass drauf einfach so, dass die Leute gesagt haben, okay, da geht's ab. Und wir hatten halt einfach quasi 120 Leute, halt Hardcores. Also nicht jetzt mal wegen unserer Mucke, sondern das waren halt Homies von uns, die halt einfach Gas gegeben haben.
Ja, Stimmung.
Die halt Stimmung gemacht haben, ne? Und das hat sich halt einfach rumgesprochen. Und das war ja so der mit einer der Gründe, warum das so ein Raketenstart damals hingelegt hat, ne? Und natürlich aber dann später raus, als es dann natürlich auch immer professioneller wurde, ist es halt wie mit allem. Ja, wir haben viele Jahre lang nichts anderes gemacht als nur Eintracht Frankfurt. Und dann verschichten sich halt irgendwann Sachen. Ne? Bei mir war Musik war immer ganz großes Thema und ist auch fairerweise in dem dann irgendwie auch immer so meine Nummer eins, ne, gewesen. Das ist meine erste große Liebe. Und klar, am Ende des Tages ist Eintracht Frankfurt wahrscheinlich meine zweite große Liebe. Wo meine Frau meine dritte große Liebe. Aber es ist halt, Musik ist Musik. Ja, ohne das geht's nicht. Und dann musste ich jetzt für mich irgendwie Abstriche machen.
Das ist ja am Ende jetzt dann auch dein Beruf, ne?
Ja, ja, klar. Aber dann ist man halt dann irgendwie dann auch irgendwann nicht mehr so drin, wie man sich das vielleicht auch selber gern wünscht manchmal, aber es ist halt klar. Und das passiert. Aber also das, was ich da erlebt habe, auch in den jetzt mittlerweile ist ja 15 Jahre. Und die Leute, die ich daraus mitgenommen habe, die Freundschaften, die ich daraus mitgenommen habe und wie gesagt, wie das meine Karriere beeinflusst hat und ich glaube aber auch umgedreht, also auch umgekehrt, wie das, was wir machen, auch dieses also tatsächlich glaube ich auch ein bisschen diese ganze Fandynamik ein kleines bisschen auch in Frankfurt trotzdem auch beeinflusst hat. Das ist schon krass. Das ist auch einzigartig, glaube ich, in Deutschland. Und bin ich auch, wie gesagt, sehr, 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 sehr glücklich.
Ja, also ich glaube auch, also ich muss gestehen, ich habe mich, ich bin ja auch ein bisschen Hörer deiner Musik geworden durch hier meinen Kollegen Tobi. Und ich glaube tatsächlich, das erste Konzert, auf dem ich war, von dir war in der Jahrhunderthalle. Mhm. Und das war was? War das 10 Jahre, Freunde?
5 Jahre.
5 Jahre, Freunde, von dir, ne? Genau. Auch schon wieder ewig her. Einfach. Aber das fand ich auch. Ich war da wirklich so als klar, irgendwie auch als Fan, aber trotzdem so als einfach so Beobachter von dem Ganzen, was da passiert. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also, was passiert auf der Bühne? Was passiert mit den Leuten vor der Bühne? Für mich war das völlig nicht neu, aber für mich war, ich dachte so, krass, was ist hier passiert? Und das fand's halt krass, weil das zieht einen mit.
Ja.
Also ich könnte mir auch vorstellen, wenn du jetzt einfach nur in Anführungsstrichen Musikkonsument bist und dahin gehst, du wirst automatisch mitgerissen. Wie du gerade sagst, weil da teilweise so eine Energie von den Menschen, die da auch, also klar auch auf der Bühne sind, aber die auch vor der Bühne stehen, wo du einfach sagst, okay, so ich. Was ist nicht da, wo du zu mir gesagt hast, ich muss jetzt noch mal rein und da hast du dein T-Shirt.
Aber, pass auf.
Doch,
war
so.
Ganz kurz, ich möchte das jetzt mal. Es ist bis heute immer wieder ein Thema dieser Tag.
Ja.
Und es ist ein legendärer Tag für mich, wo ich leider sagen muss, dass mir eine gewisse Zeit davon fehlt. Ja. Und ich die nur von Hören sagen.
Was mir übrigens auch so geht, ne?
Auch Sache, für den Tag?
Man muss jetzt dazu sagen, jetzt mal den Rahmen spinnen, bevor wir. Weil ihr habt gesagt, ihr geht dahin.
Ja.
Ich habe gesagt, ich kann leider nicht kommen, weil mein Onkel kommt, also der Onkel von meiner Frau, der ist Dortmund-Fan. Und wir haben uns halt mal abgemacht, wenn die in Frankfurt spielen, kommst du mal mit der Familie hoch und wir zwei gehen ins Stadion. Da habe ich Karten besorgt und waren im Stadion und haben 2-1 gegen Dortmund gewonnen. Und dann waren wir fertig und gesagt, ach, ist ja noch relativ früh, aber hatten halt im Stadion schon den ein oder anderen Äppler getrunken. Waren also sozusagen schon in Stimmung. Und dann haben wir gesagt, ja so, zeitlich wird's ja noch passen. Und dann habe ich ihn einfach angerufen und dann sind wir halt vom Stadion im Taxi in die Jahrhunderthalle gefahren. Wahnsinn. Ganz spontan. Also ich wollte auf jeden Fall hin, aber ich habe gesagt, ich pack's nicht wegen Familie und so weiter. Aber sie wollten gehen und dann sind wir dorthin gekommen. Man muss dazu sagen, mein Onkel, ist ein bisschen älter als ich, denn auch spaßhalber immer Onkel, aber der kommt halt nähe Schweizer Grenze, also hat hiermit gar nichts zu tun, auch mit Eintracht, klar, ja. Bundesliga und so weiter und so fort. Erstmal war er geflasht vom Stadion, was da so los war und so. Und dann ist er als Nicht-Hip-Hop-Fan, der hat der ist Motorradfahrer, der hört eher Rock und sowas, weißt du, so ein bisschen andere Musik, aber und dann sind wir dorthin gegangen. Und der erzählt auch immer noch von diesem Konzert und von diesem Flash und seine Tochter war sehr neidisch, dass wir zwei da waren. Und wie gesagt, wir waren so ein bisschen außen. Wie er schon gesagt hat, Beobachter, kann ich jetzt nicht von mir behaupten, ich war voll drinne.
Ja.
Und das Geile war, und das habe ich zu ihm auch mal gesagt, er hat einen Dortmund-Schal angehabt. Ne? Und dann, ich glaube, den hat er noch draußen im Busch versteckt oder sowas, habe ich gesagt, hab, geh da besser nicht mit dem Ding rein. Nee, Spaß beiseite, aber was Steve gerade sagt, ne? So, also erstmal dieses ja, was, also diese, ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber das knistert in der Luft. Ja. Also zumindest da so, ne? Ich meine, wir waren auch in der Baschkap und so und es ist immer eine krasse Stimmung und es ist tatsächlich anders als bei anderen Konzerten. Also wenn du bei Mo bist und so, ist auch geil, ist aber eine andere Stimmung.
Ja.
So, du hast wirklich teilweise dieses Stadion-Feeling bei einem Konzert und das finde ich so krass. Und wie er gerade gesagt hat, da, woran ich mich halt nicht mehr so ganz erinnern kann, ist halt so gesagt, ich gehe mal kurz da vorne rein und das weiß ich jetzt nur von Erzählung. Da habe ich auch mein T-Shirt ausgezogen und war mittendrin im Wirbel, sozusagen.
Ja, yeah, ich hab ihn dann
der aus... Der Part, der mir fehlt, aber anscheinend hat Spaß.
Ich habe ihn dann aus dem... Ich muss gestehen, ich habe mich in die Mitte einfach nicht getraut.
Yeah.
Ich hab von außen alles cool gesehen. Ich habe den Sound super gehört. Ich habe Bock gehabt, mir quasi die Show anzuschauen. Hab so im Augenwinkel die ganze Crowd vor der Bühne gesehen. Die drehen durch, obergeil. Und das war für mich so... Das war für mich meine... Art des Konzerterlebnisses, bis ich dann halt ganz kurz ihn aus diesem Mob rausholen musste.
Ja.
So. Ich hab's gefühlt.
Und völlig. Aber es war sehr lustig. Ich hab's auch geschafft, quasi unbeschadet wieder rauszukommen. Also, aber es war krass. Also, so.
Ja, für mich war auch, also ich war an dem Abend, mein Deal damals bei Universal unterschrieben. Also ich bin damals quasi, bis dahin habe ich immer meine ganzen Platten selber rausgebracht und ich habe dann an dem Abend bei Urban Universal unterschrieben.
War das Zufall, dass es an dem Abend passiert ist?
Nein, das war der Max Münster, der mein A&R ist quasi, der mich damals gesigned hat, der war halt natürlich zu diesem Anlass dann da eingeladen und hat die Verträge mitgebracht, wir hatten das vorher verhandelt und hat kam halt dann auch, ey, mit einer Flasche Moe und so, hier ist der Vertrag, komm, lass uns nicht so, ey, heute ist, ich weiß ja gar nicht, ob man das beschreiben kann, aber es ist einfach, für mich war das, also das war der Moment in meiner Karriere einfach, ne? Weil für mich war immer, ist alles schön und gut, Platz Einsen und Songs und hin und her, aber ich wollte immer, ich wollte halt immer, dass quasi meine Stadt mich liebt. Ne? Das ist für mich das Wichtigste und das war für mich der größte Moment in meiner Karriere einfach. Also in dieser Halle zu spielen und diese ganzen Leute und diese ganze Liebe, die Energie und das war einfach nur irre. Und da wollte ich natürlich, dass er auch da ist und dann in Kombination mit dem, ey, und komm, heute machen wir das fertig und das ist der Tag in meiner Karriere so.
Ja, ja.
Und dann, aber damit kam natürlich dann auch, ja, der hat dann eine Flasche Champagner dabei und wir hatten so Jägermeister-Zapfsäulen und...
Ja, das war auch mein Verhängnis. Also ja. Draußen war ja auch...
Weißt du, und dann ist halt dann kommt da der Moses und da der Curse und da deine Eltern und da dein Dings und deine besten Freunde und die.
Ja.
Und jetzt mal, ey, heute Abend geil und so, 5 Jahre, heute geht's ab, Jahrhunderthalle. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ich, also so sehr ich die alle liebe, ne? Aber das sind alles meine Idole. Aber es gab nicht Azad in der Jahrhunderthalle und es gab nicht Haft bis jetzt in der Jahrhunderthalle, weißt du?
Ja.
Moses hätte es machen können, der entscheidet sich immer für die Batsch Cup dreimal hintereinander, aber das war ja auch zu dem Zeitpunkt dann trotzdem was Besonderes, wo wir gesagt haben, unsere ganzen Idole haben die Halle nicht gespielt, weißt du? Und das war ja für uns krass. Wir haben es geschafft, wir scheiß, kleinen Scheißhaufen, weißt du?
Ja.
Und, aber worauf ich hinaus wollte, natürlich viel Alkohol geflossen, alle euphorisch. Und ich kann mich erinnern, bevor dieser Vorhang aufging, kurz, dass ich hinter der Bühne so meinen Kopf so in den Händen so von meiner Frau hatte und die gesagt hat, wie willst du eigentlich auftreten? Und ich wirklich, ich hatte einfach ganz normal 2 Promille. Aber in diesem Moment dann, wenn es dann losgeht, dann geht's dann los, ne?
Ja.
Aber ich hatte tatsächlich lustiger und traurigerweise zugleich auch, hab auch Momente, wo ich, die schwammig sind.
Ja, das ist dann immer ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite, mein, ey, das gehört dann irgendwie dazu, gell?
Aber also, ich weiß noch, am Tag danach, wir haben ja dann auch noch dann ein bisschen gefeiert, am Tag danach bin ich dann aufgestanden und irgendwie Kaffee getrunken, was gegessen und dann, weiß ich noch, habe ich zu meiner Frau gesagt, ey, ich gehe duschen. Und dann habe ich unter der Dusche gestanden und dann da weiß ich noch, wie das alles, also wirklich, also 10 Minuten wirklich Rotz und Wasser geheult. Also einfach, weil konnte ich einfach, das war, ging gar nicht zu verarbeiten.
Ja.
Weißt du, das hat sich einfach so aufgestaut und dann stand ich wirklich, ich weiß noch, wie ich unter der Dusche stand, wirklich Hände auf dem Kopf und einfach geheult, weil das war einfach, das war so wie, ich weiß gar nicht, wie ich fremd, aber da hätte, ich habe es auch zu meiner Frau gesagt, da hätte es einfach vorbei sein können. Also, weißt du, da hätte ich einfach sagen können, Jungs, das war's. Das war's. Das war das, was ich über, also, ich erinnere mich zurück vor 10, 15 Jahren, als ich irgendwo 25 Kilometer vor Frankfurt auf dem Parkrun saß mit meinen Jungs und wir die Mucke gehört haben von, was weiß ich, von einem Azad Feuerwasser gehört haben, Moses Platten gehört haben und wir gesagt haben, ey, das sind die krassesten Typen. Wir wollen auch rappen und 10, 15 Jahre später stehst du in der zweitgrößten Halle irgendwie in Frankfurt, stehst in der Jahrhunderthalle, links unten steht Moses Pelham mit dem Jackie Cola auf der Bühne, neben dir ist Curse und rappt gerade wahre Liebe und du backst ihn, weißt du, was ich meine? Und gut, Azad war jetzt in dem Fall nicht da, weil er selber auf Tour war, aber du denkst dir einfach so, Alter, also das ist alles, was ich immer wollte. Also ich könnte jetzt einfach hier explodieren, weißt du, was ich meine? Das wäre gut. Und das war schon eine Schickung.
Ja, das war eine Schickung, ja. Das also kann ich mir nicht vorstellen.
Ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen. Ich sitze hier mit einem Grinsen im Gesicht, weil ich das fühle, was du sagst. Ja, also ich kann natürlich diesen Moment nicht nachempfinden, aber ich weiß, denke, dass ich weiß, was es dir jetzt bedeutet. Ich kann mir nicht vorstellen, da vor dieser Halle zu... Gut, man war ja selber auch noch da, ne? Aber wenn du das so sagst, was es dir bedeutet, ich krieg mein Grinsen nicht aus dem Gesicht, weil ich das sowas halt einfach richtig geil finde. Man erfüllt sich seinen Traum und gerade wie du das sagst, ich meine, wir haben das auch alles gehört und so weiter. Und gut, der Kollege dafür stand auch auf den größten Bühnen Deutschlands, sag ich jetzt mal so, ne? Aber das so, aber auch gerade dieses mit diesem, was du repräsentierst, ne? Und was du ja auch schaffst und was du darstellst und in dem Rahmen halt auch nochmal genau die Leute, die du als Vorbilder hast, dann praktisch an deiner Seite hast und dann noch mit deinen Jungs neben dir, die du mitgezogen hast und die mit dir zusammen das gemacht haben, das ist einfach, das ist, ne, wir haben uns auch mal kurz unterhalten über Freundschaft und so weiter, das ist so, das sind halt die Werte, die bei mir halt krass ankommen, ne? So dieses Freundschaftsding, genau so dieser Lokalpatriotismus, dieses, ich weiß nicht, ich kann es schwer beschreiben, aber es ist einfach wirklich, das, du beschreibst alles das, was ich genau so denke. Ja. Weißt du, so dieses, genau dieses Ding, ich wollte nur, dass meine Stadt mich liebt, was ein Satz, ey, weißt du, was ich meine? Aber ich verstehe diesen Satz, ja, und ich glaube, man hat aber auch an dem Tag gefühlt, dass es so ist. Weißt du, was ich meine? Das ist einfach so, mittlerweile repräsentierst halt so diese Stadt und mit, wie soll ich sagen, also so, ich mag diese englischen Wörter nicht, mit so einer Realness, also ne, das ist einfach authentisch, das gefällt mir besser, aber so dieses Authentische, und das ist das, was, und was halt geil ist, gerade heute in so einer, Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche, aber in so einer Zeit wie heute, dass man sieht, dass diese Werte was zählen und dass du damit erfolgreich bist oder Erfolg hast, und dass du praktisch jetzt nochmal von hier bist, ich find's einfach geil. Also muss ich jetzt mal, ich bin jetzt mal wieder der Fan, der ich hier ab und zu auch mal bin, aber das muss ich nutze das doch immer, um das loszuwerden, weil ich finde das, wir haben ja neulich mit Mo auch gesprochen, dem habe ich auch ziemlich deutlich gesagt, wie er mein Leben komplett geprägt hat und so weiter. Ich finde, das darf man auch mal sagen, weil ich finde, dieses Nachempfinden ist schwierig für mich. Aber zu sehen, was es dir bedeutet und dann so ein bisschen so eine Idee davon zu haben, geil. Also richtig geil.
Voll, voll. Also es ist auch einfach, ich merke auch einfach, wie das hört auch nie auf. Also das ist auch einfach, ich merke das, ich freue mich natürlich auch immer, wenn ich woanders hinkomme und da auch Leute gibt, die, wo ich merke, okay, die fühlen die Mucke. Aber ich merke, am Ende des Tages arbeitet alles immer auf Frankfurt hin. Das ist immer das, worum es geht. Der Rest ist alles immer cool und schön, aber weißt du, mir ist es scheißig. Am Ende des Tages, das ist hart gesagt, ne? Und das ist natürlich auch, das verletzt bestimmt auch Leute, ne? Aber am Ende des Tages ist halt mir egal, ob in 15 Leuten es noch jemand in Stuttgart gibt oder in Hamburg gibt, der mich halt irgendwie liebt. Ich freue mich darüber. Aber es ist halt hier, das ist das, wo immer der Fokus drauf war. Also so geisteskrank, dass ich habe irgendwann überlegt, dass ich nur noch hier auftrete. Ich habe gesagt, ich drehe nirgends anders mehr auf. Ich habe irgendwann gesagt, ey Jungs, ich schwöre, das klingt geisteskrank, ja. Aber wenn jemand Vega sehen will, wie er rappt,
12 Tour Dates,
muss er nach Frankfurt kommen.
Ja, wie so eine Las Vegas Show.
Nee, dann muss er nach Frankfurt kommen.
Ja.
Weil das funktioniert so zu 100%. Funktioniert es nur hier. Ich habe mir gesagt, zu 100% kannst du es nur fühlen, wenn du hier bist. Mhm. Egal von wo du bist, wenn du vor dem Konzert am Hauptbahnhof ausgestiegen bist, bist von mir aus mit dem Zug angekommen, bist in Frankfurt am Hauptbahnhof ausgestiegen, hast irgendwo im Gleis 25 deinen Pilz getrunken um 17 Uhr und machst dich auf den Weg zum Konzert und dann siehst du in Frankfurt eine Vega-Show. Und ich habe mir irgendwann gedacht, ey, das ist eigentlich, vielleicht scheiß ich drauf, vielleicht mag ich es einfach. Ey Jungs, es gibt keine Tour, es gibt nur ein Gig in Frankfurt.
Nur einen?
Wow. Ja, oder ey, wenn es natürlich Bedarf gibt, auch zwei oder
ich
drei.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, einer wäre ein bisschen, oder nimmst gleich die Festhalle dann.
Ja, aber dann du weißt, was ich meine, ne?
Ja, ja, ich weiß voll, was du meinst.
Aber es wäre natürlich auch irrsinnig, aber ey, ich
habe immer so Tour, gedacht. 12 Dates? Aber alle in der Batsch Cup zum Beispiel so. Es gibt einfach so 12 Dates so in Folge.
Ja. Aber ich liebe natürlich auch unterwegs zu sein. Und
auf jeden Fall.
Ich liebe es auch, aber ich merke halt einfach, das ist so. Oder Frankfurt ist Frankfurt. Und.
Aber ich glaube genau, und ich könnte mir vorstellen, dass man als Fan aus einer anderen Stadt eigentlich genau das. So wie du es gerade beschrieben hast, genau dieses Feeling mal haben müsst, zu sagen, komm, ich komme da mit dem Zug an, ich nehme da noch 3-4 Stationen mit, über die du schon mal gesprochen hast, in Interviews, in Songs.
Aber es ist auch so. Also weißt du, bei diesem 5 Jahre FVN sind die Leute sind aus der Schweiz dahin gekommen.
Ja, ja, klar.
Die Leute sind auch von überall gekommen. Ja. Ne? Das muss man ja auch sagen.
Und ja, aber wie geil ist der Film? Also, ne? Also wenn ich jetzt Fan von XY-Künstler wäre und der bereitet mir das quasi so vor wie du gerade, ne? So dieses, so, ey, so komm in diese Stadt, komm mit der Bahn an, mach das, fahr nochmal vielleicht kurz da vorbei, geh nochmal kurz da spazieren,
ja.
und nimm so ein bisschen die Orte und Locations mit, über die du rappst, wo du dich selber vielleicht auch oft aufgehalten hast oder auch immer noch aufhältst und nimmst das alles so ein bisschen mit und machst quasi so einen Erlebnistag draußen, gehst dann abends aufs Konzert, ist das, glaube ich, schon eine sehr.
Ich meine, es ist halt einmaliger Rahmen.
So.
Ja, ist halt einfach so.
Voll.
Diese Stimmung, du hast eine Konzertstimmung, das ist ja das, was ich schon gemeint habe. Wenn du in anderen Städten bist, dann feiern die dich auch. Und dann hast du auch eine Konzertstimmung und alles drum und dran. Aber hier ist es was anderes.
Ja,
es ist nicht nur ein Konzert.
Und vor allen Dingen, guck mal, für mich ist ja so, ich bin ja genau wie jeder von uns, ich bin ja auch einfach, ich bin ja ein Deutschrap-Fan. Das ist ja, wie es angefangen hat. Ich war irgendwann einfach und ich habe einfach Deutschrap gefeiert. Das ist für mich egal, Moses, Azad, ich weiß noch, als ich Azad das erste Mal vor der Batsch Cup stehen sehen habe nach einem Konzert von ihm. Ey, das war, oder als ich Azad dann das erste Mal getroffen habe, wir das erste Mal quatschen, habe ich gedacht, ich kriege einen Herzinfarkt einfach. Weißt du, ich meine?
Ja, ja, ja.
Und auch jetzt noch, ne, als über 35-Jähriger. Ich gucke mir Deutschrap an, ich kenne Deutschrap so lange und ich sage immer noch, egal wer jetzt gerade der heißeste Scheiß auf dem Schulhof ist, die Stadt ist, was die letzten 25 Jahre Deutschrap betrifft, es ist die Stadt, weißt du, was ich meine? Und hier kommen hier kommen die Leute her, die es am Ende des Tages immer, die immer die Richtung angeben haben, die es immer krass beeinflusst haben. Und das ist egal, ob das mal irgendwann mal ein Moses war und danach vielleicht mal ein Azad war und dann danach vielleicht auch dann irgendwann mal ein Haftbefehl war oder so. Es gab immer die großen Impulse von hier, meiner Meinung. Klar, Berlin hat auch dann irgendwie ihre Leute gehabt. Hat auch mal Sido und Bushido, also auch große Leute, darum geht's nicht, will ich nicht absprechen. Aber für Straßenrap, was für mich wichtig ist, ist das Nonplusultra. Und dann natürlich, sage ich mal, noch heraus aus dieser Stadt, in dieser Stadt quasi, sage ich mal, so erfolgreich zu sein, in Anführungsstrichen, und halt auch einfach zu, von den Leuten, die man so krass vergöttert, respektiert zu werden für seine Kunst. Weil das ist ja am Ende des Tages, ja, dass jetzt natürlich jemand, den ich so anhimmel wie Azad oder wie Moses oder so, zu mir sagen, ey, Rudi, das ist gute, geile Scheiße, stehen wir dahinter.
Ja, was willst du mehr, ne?
Das ist ja das, worum es geht, ne? Und deswegen ist, wird immer hier der Fokus drauf sein, ne?
Aber ich sehe es auch so ein bisschen so mit der Stadt. Ich meine, klar, es ist jetzt auch einfach für mich, der auch aus dieser Stadt kommt und in dieser Stadt geboren ist, einfach zu sagen, oder das zu teilen, was du gerade gesagt hast, ne? Dass ich musikalisch finde, dass hier einfach sehr viel geschaffen wurde, was gerade in Deutschrap einfach extrem inspirierend für viele andere war. Oder auch beeinflussend für viele andere war. Cool. Klar könnte man ja sagen, ja, ihr seid ja auch aus Frankfurt, deswegen müsst ihr das ja sagen, aber ich kann nicht sagen, wie es wäre, wenn ich aus einer anderen Stadt kommen würde, ob ich es auch sehen würde, aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, mit der Materie beschäftigt und wie ich ja auch selber irgendwie Musik gemacht habe, ich sehe es halt auch voll so. Also es ist einfach
voll, also 1000%ig,
ne? Ja.
Immer was Sprache betrifft, was es ist einfach es ist immer die Stadt gewesen.
Ja.
Und es ist aber auch immer der Frankfurter an sich ist halt auch leider Gottes halt sehr unkompatibel.
Sehr schön gesagt.
Hat sich deshalb halt auch gerade in den älteren Semestern halt auch einfach viel verbaut.
Ja.
Und ja.
Aber das Geile ist, dass man das, also klar, aus der Musik oder Musikgeschäft und Musiknummer kann ich es auch so ein bisschen sagen. Du hast gerade sehr schön gesagt, dass der Frankfurter etwas unkompatibel ist. Aber ich habe das, also man merkt es auch im Privatleben, wenn man im Urlaub ist oder im Urlaub war, so wie wir auch dann mal in einer größeren Gruppe im Urlaub waren mit vielen Jungs aus dieser Stadt. Und es so, man hat einfach so ein gewisses Standing, ne? Das ist echt krass, Frankfurt, wow, und so das.
Ja, und wir haben es auch gelebt.
Wir haben es auch gelebt, genau. Aber ich finde es auch geil, das zu leben. Ganz ehrlich, sorry, es ist so. Also ich will das auch gerne bedienen. Und am Ende, wenn du sagst, dass wir unkompatibel sind, kann sein, aber ich bediene das auch ein bisschen gerne.
Ja, das kommt meinem Charakter auch komplett entgegen.
Ja. Okay. Wir waren gerade so schön bei dem Musikthema.
Ja.
Es gibt zwei Sachen, die ich noch gerne, oder auch wir gerne besprochen hätten. Und zwar einmal haben wir hier in Sigis Bar eine Jukebox. Mhm. Da dürfen sich unsere Gäste und an dem Abend dann auch wir quasi 1 bis 3 oder 5 Songs wünschen, die wir auf die Jukebox drauf machen, die man dann hier in der Bar hören kann. Plus natürlich gibt es diese Playlist auch auf Spotify zu hören, für alle, die das gerne nachhören möchten, nachdem sie diese Folge gehört haben. Wenn du jetzt spontan was sagen müsstest.
Ja. 5 Dinger.
Muss ich 5, kannst du nur einen nennen. Oder 3, wie du willst.
Okay. Man at Work. Down Under. Mhm. Würde ich gerne anspielen. Tatsächlich ist wahrscheinlich relativ classic, aber trotzdem einer der Songs, die mich auch krass gefühlt haben, Bohemian Rhapsody von Queen. Ich würde gerne. Ich würde gerne noch. Alter, jetzt muss ich kurz überlegen.
Ey, du musst nicht die Top 3 machen, ne? Du hast auch.
Ich würde gerne von den Prinzen noch was spielen. Ich weiß aber nicht, wie der Song heißt. Aber dann würde ich eine Bombe sein und einfach explodieren. Kennt ihr den? Der heißt wahrscheinlich Bombe.
Wir werden es rausfinden.
Die Prinzen, Bombe. Ja. Den würde ich gerne auch noch spielen. Und, ja, guck mal, vielleicht fällt mir gleich noch was ein.
Ja, gerne, hau raus. Also das,
aber das sind ja schon mal drei gute Dinge.
Alles super. Das Geile ist, dass wenn man die Leute hier hat und die Leute spontan nach Songs fragt, hat man ja manchmal so ein Gefühl oder so, ja, was kommt da jetzt, ne? So, oder was könnten die sich jetzt wünschen? Und das Geilste ist, dass ich in meinem Kopf immer vom kompletten Gegenteil überzeugt werde. Mhm. Ohne Spaß, ich hätte niemals gedacht, dass du jetzt die drei Dinge raushaust. Weißt du, was ich meine? Obergeil. Aber das ist halt das Geile.
Ich muss jetzt auch nachhaken, ne? Einfach so. Einfach aus Neugier, wie kommst du jetzt auf diese drei?
Nein, es sind so ein bisschen meine Lieblingslieder tatsächlich. Also ich bin ganz, ganz, also kranker Queen-Fan tatsächlich. Also ich muss sagen, mein Vater hat... ich habe wirklich sehr, sehr viel Glück gehabt, was so mein musikalisches Spektrum betrifft, weil mein Vater tatsächlich ganz, ganz, ganz viel Hip-Hop-Sachen gehört hat. Also wirklich so, als ich jünger war, also wirklich halt Platten, wirklich Eric B. und Rakim, Grandmaster Flash und Furious Five, englischsprachige Sachen tatsächlich von Moses, also Twilight Zone von Moses Pelham auf Platte. Alle möglichen Sachen, LL Cool J, I Need Love, aber auch ganzen Queen-Sachen, deutschsprachige Sachen, extra breit, bis hin zu die drei Tenöre, Placido Domingo und so weiter, also wirklich so ganz krass musikalisch gestreut. Und meine Mutter so halt in so eine geistkranke Richtung, also dann irgendwann Kelly Family, aber auch vorher Nicole und die Prinzen und so viele deutsche Sachen auch. Und deswegen habe ich wirklich so einfach, ich kenne so 80er bis 2000 so wirklich komplette Musiklandschaft so. Und habe das einfach alles krass aufgesaugt. Auch da hatte ich auch mal so eine kranke Beatles-Phase, habe ich alles von Beatles gehört und so. Aber Queen und wie gesagt, der war auch so, hat auch so, ich kenne das Cover noch vor mir, so ein gelb-blaues Cover, dieses Man at Work Cover. Ich meine, gut, Down Under, jeder auf der Welt kennt das, aber daher kommt es so ein bisschen.
Krass.
Ja. Ich muss zugeben, ich habe mich auf den Abend eigentlich nicht vorbereitet, was die Playlist betrifft. Oder
schon,
die Wünsche.
Die wird gerade voll zerschossen.
Das ist kein Ding, warte. Weil mich das gerade, was du gesagt hast, so mit quasi der Inspiration durch die Eltern oder was die Eltern gehört haben an Musik. Wenn ich jetzt spontan überlegen müsste, was ich aus dieser Zeit quasi draufhaue, was ich mir als Kind quasi auch anhören musste.
Ja.
Ich würde auf jeden Fall, es gibt eine Band, oder gab eine Band, die heißt Spliff. Die haben einen Song, der heißt, da fliegt mir doch das Splash weg.
Ja. den Namen, den Titel liebe ich schon mal.
Ey, der ist übertrieben. Du kennst den Song nicht?
Nein.
Der ist übertrieben. Die rappen sogar ein bisschen. Die rappen sogar. Und die haben noch einen richtig geilen Song, der ist ich weiß gar nicht, ob der heutzutage als, wie soll man sagen, als grenzwertig eingestuft werden könnte, was so, wie sagt man so, Nationalitätenproblem. Der heißt einfach, der Song heißt Carbonara.
Ja.
Der ist übertrieben geil. Der ist so ein bisschen.
Luna, Coca-Cola.
Ja, der ist so ein bisschen Reggae angehaucht. Ich schwör dir. Wir hören da später zusammen kurz rein. Also die beiden von Spliff würde ich drauf setzen. Carbonara und da fliegt mir noch das Blech weg. Und eine ganz kurze Ding noch. Und zwar würde ich gerne noch draufsetzen von, in dem Fall Stevie Wonder, den Song Pastime Paradise, weil ich damals, wie fast jeder von uns, Coolio mit Gangsta's Paradise gefeiert habe.
Mhm.
Und mein Vater tatsächlich Plattenspieler, aber der hatte sogar noch ein Tonbandgerät. Also der hat noch sogar Songs auf Tonband gehabt, die man auch über so ein Tonbandgerät abgespielt hat. Und dann habe ich irgendwie diesen Song gehört und meinte, hier ist voll der coole neue Song. Da meinte sie, ja, das ist doch schon alt. Und ich so, nee, das ist nicht alt, das ist ganz neu. Das war ja Coolio, ne? Und der so, nee, das ist ganz alt. Und dann hat er mir halt erklärt, so, nee, warte mal ganz kurz. Dann so Schrank aufgemacht, Platte rausgeholt, Stevie Wonder, Past in Paradise. Hier. Yeah. Kleiner Junge, hör. Yeah. Daher kommt's. Und dann dachte ich so, okay, so funktioniert das mit dem, mit dem Samplen.
Hast du aber auch bei ganz vielen hier Chronic
ja, klar.
2001 ganz viele so alte Dinger.
Ja.
Dann würde ich noch gerne, wenn man noch was da draufpackt, dann würde ich tatsächlich noch gerne Simon Garfunkel, The Boxer, würde ich noch gerne drauf machen. Mhm. Und was auch, zwei Sachen würde ich gerne drauf machen.
Hau
die,
rein.
Die passen gar nicht zu dem Rest.
Hau rein, egal.
Aber weil auch, weil mein Vater die krass gefeiert hat, nehme ich tatsächlich Lunas I Got Five on it irgendwann. Einfach so irrsinnig.
Maxi gekauft, damals das raus.
Ja.
Dann, aber Bruder, wie viel kann man da drauf machen? Also sind jetzt
hau
einfach
rein. Scheiß drauf.
Exhibit Paparazzi.
Stark, ja.
Und ein bisschen fragwürdigen, aber den würde ich trotzdem gerne drauf machen, weil das war der einzige Deutschrap, den mein Vater gefeiert hat. Würde ich gerne DJ Tomek, ich lebe für Hip-Hop. Ja. Ich lebe für Hip-Hop.
Geil.
Sehr stark. Diese Playlist ist sowieso...
Das ist eine irre Playlist.
Nee, von der anderen Welt. Was da schon drin ist.
Ist komplett irre.
Ey, aber das, was jetzt noch dazukommen ist, sind 10 absolute Handgranaten. Kannst du auf
jeden Fall.
Okay, ja,
auf jeden Fall.
Ich war aber auch noch nicht dran. Hallo?
Ja, Moment, aber wenn man diese Playlist im Kollektiv auf einem, ich will es nicht sagen, auf einer Party spielen würde, aber das, was bis jetzt alle Gäste sich quasi so gewünscht haben und was wir da draufgeballert haben, wenn du das, selbst wenn du das an einem normalen Abend, an einem Chillabend anmachst, das wird auf jeden Fall krank. Weil die,
ja, das ist von Kuschelrock über französischen Hip-Hop bis zu Metal.
Alles dabei.
Alles dabei.
Also, jetzt kommst du.
Jetzt komme ich, aber ich bin jetzt natürlich auch inspiriert, weil ich habe natürlich den ganzen Tag sagen, heute Vega gehört.
Jetzt kommt nochmal
zu sagen, okay, pass auf, der Fanboy, klar. Ich mache das aber jetzt auf eine ganz galante Art. Also
okay.
Dadurch, dass man sich nicht entscheiden kann, welches Lied man da drauf machen soll. Mhm. Und keine Alben erlaubt sind, sage ich jetzt einfach mal. Nein, Spaß beiseite. Aber sage ich nochmal dir kurz. Also ich hätte natürlich lieber bleib ich broke was drauf gemacht. Und was so ein Album war, was mich auch von meiner Zeit sehr begleitet hat, war halt Vincent, muss ich sagen. Da sind halt so ein paar Dinger drauf, da hätte ich was von genommen. Mache ich dann vielleicht an einem anderen Abend, aber jetzt tatsächlich durch die Beeinflussung der Eltern muss ich jetzt meine Roots auf den Tisch legen. Das wäre dann einmal Bon Jovi mit Blaze of Glory.
Oh, stark.
Ja gut, bei mir war es halt Bon Jovi und Bryan Adams. Eros Ramazzotti, so von meiner Mutter her.
Wow, schwer. Eros Ramazzotti.
Ja, kannst du mir vielleicht nochmal helfen, so ein Brett von dem vielleicht? Weil ich komme jetzt nicht auf die Namen. Ne?
Aber Eros Ramazzotti, ein großer Hit war, glaube ich, Cosa della Vita.
Pff, das ist aus deinem Mund.
Boah, sorry. Ey, da muss weiß
ja,
ich, dass
dann,
ich...
Dann lasse ich das mal so stehen. Auf jeden Fall einen von Eros Ramazzotti, welchen, den nehmen wir nachher noch dazu. Bryan Adams lasse ich jetzt mal stecken. Ja, komm, oder wir nehmen All for Love oder All for Dings da von dem. Da sind auch noch alle anderen dabei, Rod Stewart und so weiter, die mich auch begleitet haben. Und eins, das ich immer geliebt habe, wenn es lief, ich weiß jetzt gerade nicht, wie das Lied heißt, aber das ist, hoffentlich kann ich das richtig aussprechen. Eros del Silencio.
Nee, Eros.
Ja, das H spricht man nicht.
Das ist Cosa della Vita oder Più Bella Cosa auch.
Ja, okay, eins von den beiden. Nee, aber.
Se bastasse una canzone.
Oh, stimmt.
Ja, ja, das möchte ich, weil das ist eins nämlich tatsächlich von den Liedern.
So, ja, ja.
Und Eros, weil man das H, glaube ich, nicht spricht. Also Heroes, also Heroes, ja. Eros del Silencio. Ich weiß nicht, wie es liest, aber das ist ein Überbrett, meiner Meinung nach. Und deshalb das bist du jetzt selbst dran schuld, dass deine Lieder nicht auf. Nein, Spaß. Das hole ich nochmal nach. Aber
nee, ey, halb so wild. Nee. Hauptsache, die Playlist ist gut.
Oh, die ist super.
Dieses
aber es sind ein paar wirklich absolute Bretter jetzt heute dazugekommen.
Definitiv. Ja,
auf jeden Fall. Lohnt sich, da reinzuhören. Weil es auch mal so ein Backflash ist, finde ich. Wenn man
wie du sagen würdest, die ist definitiv geisteskrank. Die Playlist.
Ja, das, wenn ich dieses Wort höre, muss ich auch immer an dich denken.
Das ist krass.
Ja, das ist sehr, geisteskrank. Sehr stark mit dir verbunden.
Ja.
Echt?
Ja, ja, voll. Das ist geisteskrank.
Ja, das ist sehr geisteskrank.
Ja.
Boah, aber Eros Ramazzotti war trotzdem auch sick, Alter.
Ja, stell dir mal vor, jetzt hier in Holland, im Eiselmeer, mit einem alten weißen Mitsubishi Colt mit meiner Mutter und dann ein Fenster runter.
Ey, aber trotzdem krass, oder? Italienische Musik, die einfach, die war ja wirklich auch big hier in Deutschland.
Ja, und dieses Eros del Silencio, das ist Spanisch.
Ja, aber zum Thema italienische Musik, ich muss auch dazu sagen, dass es ist ja leider so, in Deutschland, finde ich. Weil, guck mal, ganz ehrlich, so, okay, ich würde jetzt vielleicht Eros Ramazzotti nicht unbedingt als italienische Volksmusik einstufen.
Ja. Ja, so italienische Popmusik halt.
Genau, aber ich finde auch, dass das so Volksmusik, wie man das ja so nennt, in anderen Ländern einfach größtenteils geil ist. Weißt du, was ich meine? Nein, also, sorry, ich will jetzt nicht gegen deutsche Volksmusik.
Die auch sehr erfolgreich ist.
Helden, die definitiv erfolgreich ist. Und ich will jetzt, also, noch, ich meine damit jetzt nicht Schlager, ich meine wirklich Volksmusik. Mhm. Ist halt dann nicht ganz so geil in Deutschland. Hm?
Ja, weißt du, was ich meine? Hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass wir den Text verstehen. Tatsächlich.
Ja.
Aber ich weiß vollkommen, was du meinst.
Musikalisch aber auch, weißt du?
Aber das so liegt auch ein bisschen daran, dass einfach, zum Beispiel, ich habe sehr, sehr viel auch zum Beispiel Ahmet Kaya oder Müslüm Baba oder so türkische Musik gehört, wo ich kein Wort verstehe. Aber ich mag den Vibe einfach
krass. Ja, genau, das meine ich
auch. Weißt du, oder auch libanesische Musik, was ich, Ahmet Yab oder keine Ahnung, auch kroatische Sachen, so wo ich einfach nichts verstehe, aber ich mag den Vibe, verstehe genau, was du meinst. Sowas gibt's halt auf Deutsch nicht. Auf Deutsch ist es immer so, hat's immer so ein Kasper.
Lebt der alte Holzmischung.
Ja, so mäßig. Ein bisschen so. Dieses irgendwas mit, das ist immer was mit, irgendwas mit Bier und Brüsten, Titten, Bier, Mallorca.
Ja, gut, fast. Das ist natürlich jetzt die klassische Volksmusik, glaube ich. Da geht es eher um Bussallen und
Richtung.
Ja, Richtung. Ja, ja, gut, vielleicht ist einfach nicht unser Ding. So.
Egal,
was. Aber es gibt, ja, es gibt sehr, sehr gute, noch ältere deutsche Musik. Also, ich meine, ich will jetzt auch da politisch nichts falsch sagen, aber ich glaube, so Anfang 19. Jahrhundert gibt es auch viele so Chanson-Sachen, ja, die eigentlich voll geil sind auch, ne? Also die auch wirklich auch cool sind.
Was ich von meinem Opa hatte, war eher so dieses, der hat immer so Chöre gehört und so Hans Albers Sachen oder Freddy Quinn, wie heißt oder sowas.
Ja.
Das muss ich sagen, das kann ich dann wieder eher hören, weil das für mich dann auch so gleich wieder dieses Bild hat. Erstmal so Opa natürlich, aber dann wieder so Seefahrer. Das ist wieder was anderes als auf der Alm oder sowas. Das liegt mir vielleicht.
Es gibt ja auch diese kranken Seefahrer-Musiker. Kennt ihr die jetzt gerade so hyper erfolgreich sind?
Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe gerade keinen Namen im Kopf, aber das ist krass.
Also geisteskrank erfolgreich. Also so wirklich so.
Ja.
Also die zerficken alles einfach.
Ja.
Also 1 Million CDs verkaufen die.
Ja.
Die machen so Seefahrermusik, ne?
Ja, Shanties heißt es, ja.
Heißen die so?
Ne, so heißt die Art.
Ach so.
Diese Seemanns.
Ja, da gibt es so eine Truppe, die sind absolut.
Ja, habe ich jetzt auch gerade wieder das Lied
gehört. Irre.
Meine Kinder feiern das auch.
Echt? Geil.
Ja, ganz ehrlich, das ist einfach so, das ist der.
Kannst halt mitsingen. Aber das finde ich vom Sound nicht. Weißt du, genau, guck mal, das ist vom Sound nicht peinlich. Weißt du, was ich meine? So, das ist.
Das ist halt Seefahrermusik, ne?
Ja. Das klingt also irgendwie anders, klingt irgendwie cool und dann denkt man so, okay, das ist in Ordnung. Das ist aber
ein bisschen tougher.
Das ist genau ein bisschen.
Ja, und generell dieses Piratending, da ist man ja auch so ein bisschen, oh, die raue See und so, das mag man ja dann auch.
Ja, auf jeden Fall.
Ey, wir haben es geschafft. Ich glaube, wir werden bald wieder rausgekehrt vom Sigi.
Ach, das ist aber auch.
Magst du noch was sagen, so zum Abschied?
Was soll ich dir sagen? Ich war sehr froh, dass ihr mich eingeladen habt.
Gerne.
Ich bin besoffen.
Sehr gut.
Wir haben gut gesprochen.
Sehr gut. Besoffen aus Sigis Bar rauszugehen ist wichtig.
Standard.
Ja. Und ich hoffe, ihr ladet mich irgendwann mal wieder ein.
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt noch ein paar Themen offen.
Ey, es gibt noch so viele Themen, die eigentlich offen sind.
Ja,
wir werden
so viel zu bequatschen.
Wir werden dich safe zu einer zweiten Folge einladen. Ja, 100%.
Würde ich mich sehr freuen. Und nee, ey, danke fürs Dahaben, danke fürs Gespräch. Und
danke für dein Bier übrigens an der Stelle nochmal.
Ja, ey.
Komm, das müssen wir jetzt nochmal. Das müssen wir jetzt nochmal betonen.
Gut.
Ja, also, oder?
Das muss man nochmal ganz kurz hochloben an der Stelle. Ja. Das hat
können wir mal mit Sigi sprechen? Dann muss er vielleicht nicht immer Kauerscholle machen, dann trinke ich vielleicht auch mal ein Bier.
Wollte gerade sagen, vielleicht nimmt der Sigi das dann auch ins Repertoire, in die Bar auf.
Ja.
Aber auch für zwei absolute, eigentlich Nicht-Bier-Trinker und Nicht-Bier-Fans, sagen wir es direkt so,
ja,
hat es echt gut geschmeckt.
Das freut mich sehr.
Voll. Wirklich.
Und ja, wie gesagt, Dankeschön fürs Dahaben. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und Obergang.
Auf jeden Fall.
Sicher. Dann Tobi, hast du das letzte Wort nochmal für heute?
Ich habe ja wie immer das letzte Wort hier. Ja. Ne? Mal kurz ein bisschen ernster werden. Nee, aber gut. Was, nochmal, ich fasse es immer so ein bisschen für mich zusammen, aber nochmal so, das, worüber wir heute gesprochen haben, ne, dass das immer wichtig ist, sich auch zu erinnern, so, wo man herkommt, wo so einem die Wurzeln sind, warum man manche Sachen einfach macht oder Lieder hört oder ne, wo man dieses, ich möchte es mal so zusammenfassen, dieses Zuhausegefühl hat, dass ich bei dir ganz stark gespürt habe, was ich halt auch sehr gut nachempfinden kann, weil ich das ähnlich sehe. Das ist so was, was ich heute mitnehme. Und die andere Sache ist die, haltet an euren Träumen fest. Also wie der André vorhin gesagt hat, ne, auf dem Parkplatz, gesagt hat, geil, das ist meine Sache und heute triffst du dich mit denen im Studio und nimmst zusammen mit den Tracks auf und bist, sag ich mal, zumindest in deiner Stadt, was man so sagen kann, auch auf dem Level angekommen und dementsprechend träumt groß, haltet an euren Träumen fest und nichts ist unmöglich.
Voll. Dann tschö an der Stelle.
Mach's gut.
Tschö mit dir.
Tschö.
Gutes Divi, das Sigi hier nochmal, gell? Hier, was ich sagen wollte, ich hab da heute, nachdem ihr da fertig wart, hat dein Kollege, der Wege, hat mir da nochmal eins von seinen Bierchen gegeben. Oh, das schmeckt ja richtig lecker, das Zeug, ne? Ich hab den mal gefragt, ob er mir da mal ein paar vorbeibringen kann. Da mache ich mal so ein bisschen Menüchen, weißt du, mein Frikadelche mit dem Bierchen und so. Und das nennen wir dann vegetarisches Menü, weißt du? Ja, ist ein bisschen Fleisch im Frikadelchen drin, weißt du? Aber vielleicht kann man das so machen, ohne jetzt, dass man hier Stiftung Warentest und so machen muss, ne? Weil das Bierchen schmeckt lecker. Ich hab mich noch mal ein bisschen mit dem unterhalten, das ist ein netter Kerl. Also ich hoffe, ihr hattet einen schönen Abend, ne? Also bis demnächst, der Sigi.